Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Episode 299. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und an meiner Seite heute der Christian Dörre von der PC Games. Hallo Chris.
Hallo.
Schön, dass du da bist, Chris. Heute Episode 299, wir wollen über All Elite Wrestling, über die Revolution reden, über den Revolution Pay-Per-View. Aber bevor wir zu Episode 299 kommen, was die Zahl schon sagt, heißt es auch, dass wir bald die Folge 300 haben, liebe Hörer. Folge 300, das wird ein Fragen-Podcast sein und da sind wir auf eure Fragen angewiesen. Wir haben schon etliche Fragen bekommen, wir werden die dann in Kleingruppen quasi, wir teilen uns ein bisschen auf, diesmal beantworten. Aber wenn ihr uns noch Fragen schicken wollt, gerne, wir würden uns sehr freuen. Außerdem steht ja auch das 16 Karat Gold vor unserer Tür und dazu gibt es auch eine Preview, die jetzt auch über Patreon und Steady schon zu hören ist und bald auch im Free-Bereich. Ebenso hat der Shaggy, unser Lieblingspodcaster, ein Interview geführt mit Jazzy Gabbard, der Alpha Female. Das werdet ihr auch in der nächsten Woche auch erst bei Patreon und Steady hören und dann auch bald im Free-Bereich. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, ihr kriegt es mit Patreon und Steady, habe ich jetzt mehrmals erwähnt, da könnt ihr euch uns unterstützen. Da haben wir über 250 exklusive Formate, die ihr euch anhören könnt. Es lohnt sich da auf jeden Fall. Gerade so in der Zeit, wo wir jetzt so viel Arbeit haben, sind wir auf eure Unterstützung natürlich auch angewiesen.
Mal kurz reingrätschen, Das macht eigentlich sonst der David, aber ich bin der Chris, also mache ich das mal. Sag mal, bist du gewachsen, Olaf?
Ja, ich höre mich größer an, gell?
Ja, irgendwie schon.
Ja, so ist es halt manchmal. Das kann mal sein, das liegt auch daran, auch meine Stimme klingt heute irgendwie noch viel schöner als sonst, aber so ist es halt auch. Eigentlich wollte ja auch der Shaggy noch dabei sein heute beim Podcast, der ist aber mit Umzugsdingen beschäftigt aktuell, der zieht ja jetzt nach Paris, weil er da auf mehreren Modenschauen auch auftreten wird, deswegen kann er heute nicht da sein, aber wir zwei kriegen das auch hin, bin ich mal ganz sicher.
Natürlich.
All Elite Wrestling Revolution. Du warst ja bei der ich bin nicht dabei. Sag mal ganz kurz, wie fandst du denn den Aufbau denn bis dahin, der Aufbau zu Revolution?
Ich fand den Aufbau sehr, sehr gut. Also das ist auch wirklich das, womit mich AEW momentan gecatcht hat, weil es war wirklich so, dass es halt eine Storyline war, wie im Serienformat. Es ging halt Folge für Folge weiter und es wurde halt aufgebaut. Und gerade die letzte Dynamite-Ausgabe, das war halt wirklich eigentlich nur dafür da, um die User bzw. die Fans heiß zu machen auf diesem Pay-Per-View, gerade mit dem großen Finale und nicht nur einer Storyline, sondern halt mehrere aufeinandertreffen, auf die du halt Bock hast. Einzige, wo ich halt echt ein Problem mit habe, ist die Frauenriege bei AEW, weil das zündet einfach gar nicht bei mir.
Genau, das ist ein altes Thema, was wir jetzt schon öfters auch kritisiert haben. Die Frauenriege, die hat es ein bisschen schwer, wobei der Titelwechsel, La Rose Rio, das war schon ein ganz gutes Match, auch eine Chris Statlander ist ja auch eine ordentliche Wrestlerin, ist auch gut aufgebaut worden. Zu dem Match kommen wir später, da können wir auch ein bisschen noch über die Damendivision generell im Allgemeinen reden. Der Aufbau war, der hat man auch da versucht, ganz gut zu machen. Das war auch okay im Maße der Möglichkeiten, sag ich mal. Wo wir beim Thema Aufbau sind, wie fandst du denn den Aufbau, wie fandst du denn jetzt bei dem Pay-Per-View die Stage, die war ja ein bisschen anders, als wir sonst gewohnt sind bei Dynamite.
Genau, normalerweise sind ja die beiden Röhren, die habe ich diesmal nicht gesehen, die waren halt schon da, aber die waren halt verdeckt hinter Bildschirm und es war eine sehr schöne Stage, ich fand ja es halt toll mit diesem sehr vertikalen Bildschirm hinten, der sehr hoch war und zugleich dann auf dem Boden auch, was im Übrigen ganz nett zu sehen war, dass die Rampe kurz vor dem Ring jetzt ein bisschen gepolstert ist und abgedeckt ist. Ich denke mal, das lag an dem Unfall mit Cody Rhodes. Haben die draus gelernt? Nee, ich fand die Stage, die sah toll aus und genauso die Idee, halt dem Publikum diese Armbänder zu geben mit den LED-Leuchten.
Genau, die haben ja so im Takt der Musik auch so ein bisschen geleuchtet und haben auch die Farben so ein bisschen variiert. Das war schon spannend, das sah richtig geil aus. Also die Armbänder sind mir auch sofort irgendwie ins Auge gefallen, irgendwie waren super.
Ja, also nö, ich fand das gut, vor allem es fühlte sich halt an wie ein Pay-Per-View. Das war halt jetzt nicht so die Standard-Dynamite-Stage, nee, das war schon was Besonderes. Und man hat sich auch visuell bei manchen Entrances echt was einfallen lassen.
Ich finde ja generell, dass dieser Pay-Per-View nochmal anders wirkte als die anderen AEW-Großereignisse in den letzten Monaten zuvor. Aber da kommen wir ganz am Ende nochmal darauf zu sprechen, wenn wir auch unser Fazit ziehen. Lass uns gleich mal damit anfangen, womit auch Revolution anfing, mit der Pre-Show. Neben ganz, ganz zahlreichen Interviews und Rückblicken und so weiter, gab es ja auch ein Match, das Buy-In-Match, da traf die Dark Order auf SCU. Und da stand ja vorher auch das Gerücht im Raum, wird hier der Exalted One präsentiert. Sollte nicht ganz so kommen, aber dazu später mehr. Wie fandst du das Match?
Ja, das Match war, ich glaube, das Match war gar nicht so wichtig. Es war halt okay. Es fing halt schon vorher an, dass es halt außerhalb des Rings einen Angriff von SCU gab auf die Dark Order. Und es ging halt richtig los. Es gab einen Brawl, bevor es dann halt zum Match eigentlich rüberging. Das war okay. Das war halt jetzt nichts Besonderes, aber das muss auch nicht sein. Was halt hier eher der Fokus ist, ist halt wirklich die Storyline. und vor allen Dingen halt, was nach dem Match passiert ist.
Du sprichst es an, solides Match, gutes Tag Team Match, gute Aktion. Auch mir ist besonders Evil Uno auch irgendwie wieder aufgefallen. Ich fand, hier haben sich Evil Uno und Stu Quaison auch richtig gut auch präsentiert. Die sind, glaube ich, mittlerweile auch beim Publikum angekommen. Die Story funktioniert um die Dark Order und auch sie als Charaktere funktionieren jetzt so. Die sind keine Main-Event-Player, das hat man zwischenzeitlich auch mal für kurzzeitig versucht. Aber so, wo sie jetzt stehen auf der Card, das ist schon ordentlich. Ein SCU.
Ja, vor allen Dingen, du baust die halt langsam auf.
Ja.
Und das merkst du halt, das tut denen richtig gut, weil du hast gemerkt, anfangs hat halt gar nicht funktioniert bei keinem. Gerade bei dir, Olaf, habe ich öfters gehört, dass halt Dark Order gar nicht funktioniert. Aber jetzt so nach und nach, auch mit den ganzen Vignetten während der Dynamite-Sendungen und halt jetzt, dass die eine Storyline haben, die auch interessant ist und auch im Match selber auch überzeugend, das wird halt langsam. Und da siehst du halt auch mal, was halt ein bisschen Geduld auch ausmachen kann.
Ja, Shaggy ist ja von Anfang an ein Fan der Dark Order gewesen. Aber die Segmente, die dann später kamen, die waren ja wirklich fantastisch. Da hat man wirklich, die Dark Order hat man fantastisch gut aufgebaut. Und die Geschichte um den Exalted One ist ja auch spannend. Auch diese Hinweise zwischendrin mal Raven. Oder hier auch vor dem Match hat SEO ja mit Christopher Daniels Backstage gesessen und haben ihm gesagt, hier, du bleibst lieber hier hinten, weil die auch sich nicht so sicher waren, ob Daniels möglicherweise Teil der Dark Order oder sogar der Anführer wäre. Und dazu haben wir aber gleich das Match, wie gesagt, ganz solide, hat recht Spaß gemacht. Evil Uno, ein paar coolen Aktionen, fand ich so gut. Am Ende gab es den Sieg, Pin von Stu Quaison an Scorpio Sky nach dem Clothesline auf den Hinterkopf. Und dann gab es den Beatdown. Ja, und dann kam jemand zum Ring. Ich weiß, du bist nicht, glaube ich, nicht der größte Colt Cabana-Fan, aber Colt Cabana ist ja quasi der Hometown-Hero in Chicago gewesen. Und die Halle war am Beben, als Cabana zum Ring kam.
Ja, also ich muss mal sagen, Moment, also David hat davon keine Ahnung, aber Chris, also hallo, du kennst mich doch. Ich bin absoluter Indie-Fan und Colt Cabana, großer Name. Es gab einen Mega-Pop, also es hat halt super funktioniert und die Halle hat halt gekocht. Das war halt genau das Richtige, auch um in Stimmung zu kommen. Und es war überrascht, weil du hast halt damit nicht gerechnet. Und anschließend muss man auch noch sagen, war das Wichtige eher nicht nur Colt Cabana, der halt dazu kam, der halt sich kurz behaupten konnte, aber dann war halt Dark Order immer noch in der Überzahl. Sondern Christopher Daniels kam halt auch noch dazu.
Ja, sagen wir mal so, da kam noch jemand erstmal dazu, in so einem großen Mantel eingehüllt, in so eine Robe eingehüllt. So ein bisschen Comic Relief, das sah schon ein bisschen aus wie eine Karikatur, weil der Mantel auch so riesig war. Das war schon witzig. Also wenn das jetzt wirklich der Exalted One gewesen wäre, dann wäre es ein seltsamer Start. Das muss man so sagen. Aber dass halt der Mantel runterging, und also Daniels den Mantel hat fallen lassen und sein Gesicht präsentiert hat, da gab es erstmal ein Raunen im Publikum. Ist das jetzt wirklich der Exalted One? Aber nein, er attackierte dann relativ schnell auch die Dark Order und half seinen Kollegen und half Colt Cabana. Und und so stand am Ende erstmal SCU und Colt Cabana standen erstmal tall, standing tall sozusagen.
Ja, es ist auch nicht verkehrt. Also vor allen Dingen, die Storyline wird halt weitergeführt. Und was ich halt an der Storyline mag, ist einmal, SCU ist für mich halt, eigentlich ist es ja kein richtiges Stable, aber es fühlt sich halt für mich wie ein Stable an. Und es ist daher ein organischer Gegenpart zur Dark Order. Das passt von daher super. Und was ich auch mag, ist einfach dieser Chosen oder dieser große Typ im Hintergrund, dass sich das halt immer mehr verzögert. Und dadurch entsteht bei mir eigentlich ein größeres Interesse, was passiert da jetzt genau, wer ist es, wie kommt die Enthüllung, und ich glaube halt, dass diese Fehde noch nicht vorbei ist.
Die Fehde ist noch nicht vorbei. Ich glaube auch, dass diese vier möglicherweise, also SCU mit Cabana jetzt auf die Dark Order treffen wir können bei der nächsten Dynamite schon. Vielleicht kommt ja dann der Exalted One zum Ring. Wir hatten da noch den 29. Februar. Wir wissen alle, dass Matt Hardys Vertrag am 1. März ausgelaufen ist. Vielleicht, wenn er wirklich der Exalted One ist, vielleicht kommt er ja dann am Mittwoch und joint seiner Dark Order. Warten wir es ab.
Gucken wir mal. Das war auf jeden Fall ein guter Start im Pay-Per-View.
Ja, was wir auch geguckt haben, war natürlich der Pay-Per-View selber. Die Pre-Show war dann vorbei, das Buy-In-Match war vorbei. Und wir schalteten dann nochmal, wir hatten nochmal die Arena im Ganzen gesehen, die Wintrust Arena in Chicago, Illinois. Tolle Arena, super gefüllt, also super Stimmung auch, zumindest jetzt auch zu Beginn. Zwischendrin waren vielleicht ein paar Hänger, aber da kommen wir auch gleich dazu. Die Show begann mit der Nationalhymne, mit Desiree Chalice oder Scalice sang die Nationalhymne auf ihre besondere Art und Weise. Das Publikum hat mitgesungen und da hat man schon gemerkt, hier ist eine gute Stimmung. Und dann kam der Opener und da war ich ein bisschen überrascht, dass man Jack Hager gegen Dustin Rhodes als Opener gesetzt hat. Wie ist deine Meinung dazu? Warst du auch überrascht, dass die beiden den Opener bestreiten durften?
Ja, meine erste Aussage war, ich habe das zusammen mit meiner Frau geguckt. Verdammt. Chris hat eine Frau. Erste Aussage war halt einfach, huch, das kommt jetzt schon. Also ich habe es auch eigentlich später erwartet, aber im Endeffekt war es sogar eine kluge Platzierung. Weil das war jetzt wrestlerisch würde ich halt sagen, nicht unbedingt so der Mega-Kracher, aber es ist halt ein Match, was dich halt nochmal gut reinbringt. Und wo es vor allen Dingen eine Hintergrundstoryline gab. Und es ist auch das erste Match von Jake Hager, was ja auch eine entsprechende Erwartungshaltung oder Spannung halt mit sich brachte.
Das war das erste Match, das erste Single-Match und das erste Match auch überhaupt für Jack Hager bei AEW. Und du hast gerade gesagt, David hat das Match mit seiner Frau gesehen. Jack Hager hat das Match auch mit seiner Frau verfolgt. Und die saß ringside und da gab es auch ein bisschen, die wurde auch Teil des Matches, sie wurde ein bisschen involviert. In, eher so ein klassisches Wrestling-Match, will ich jetzt mal schon mal vorwegnehmen. Wie fandst du denn die Theme von Jack Hager, die wir jetzt auch das erste Mal hören durften?
Ist einfach nicht meine Musik. Also ich finde, da fehlt ein bisschen Bums dahinter. Es war okay. Also wichtig war erstmal, dass er halt als Einzelperson rauskommt und halt nicht als Part von Inner Circle. Wobei ich besser fand noch das T-Shirt von Dustin Rhodes, was er trug.
Dann sag uns doch mal, was auf dem T-Shirt stand.
Ja, da stand halt drauf nach dem Motto, ich bin hier, um die Bitch von Jericho zu bekämpfen.
Ja, das hat einem Jack Hager natürlich nicht so gefallen. Daraus entstand dann auch gleich ein Brawl erstmal außerhalb des Ringes. Ein paar harte Aktionen, harter Clothesline übrigens von Jack Hager gegen Dustin Rhodes, den mitten im Gesicht auch getroffen hat. Der sah hart aus. Wie fandst du die Bemalung von Dustin, die er jetzt ein bisschen anders getragen hatte heute?
Bisschen komisch, aber absolut okay. Was ich bei Dustin übrigens bei AEW sehr cool finde, dass er extrem aggressiv ans Werk geht. Also auch hier in dem Match, der hat ja direkt auch losgelegt wie die Feuerwehr und das war halt wirklich ein sehr intensiver Start. Es ging halt direkt raus, direkt wieder rein und du wusstest halt nicht so, oh, okay, was haben die jetzt gerade überhaupt vor? Also du konntest halt nicht direkt erahnen, welche Art Match erwartet mich jetzt.
Intensiv und auch hart, wie ich es gesagt habe. Wie fandst du denn, hast du noch Jack Swagger hier gesehen oder war das für dich jetzt wirklich auch ein Jack Hager? War das ein neuer Jack Swagger?
Das war mein Problem im ganzen Kampf. Also ich fand den Kampf insgesamt, ich nehme es mal einfach vorweg, weil ich gehe jetzt nicht ins Mega-Detail. Ich fand den Kampf okay. Der war aber jetzt halt nur okay. Aber das heißt, es ist nicht schlecht, aber es war halt okay. Und mein Problem war vor allen Dingen, bei Jake Hager habe ich gedacht, oh, da ist es ganz viel Potenzial, was man weggelassen hat, weil es war halt für mich eher der Jack Swagger im Ring. Und ich hätte mir gewünscht, vielleicht einfach deutlich mehr Einflüsse von so einen MMA-Erfahrungen jetzt im Ring, beziehungsweise im Octagon, einzubauen. Man, das hat man zwar mit den Aufgabegriffen, aber da geht eigentlich mehr. Wie fandest du das denn?
Ja, ich habe hier tatsächlich Jack Swagger nicht gesehen. Also ein JR hat ja in der Pre-Show sogar nochmal Jack Swagger gesagt, leider. Aber gut, hat man dann später wieder verbessert. Jack Hager oder Hager, der Schreckliche, wie ich ihn jetzt nennen will. Ich fand schon, dass er sich anders präsentiert hat. Das Outfit war auch cool, das hat mir irgendwie ganz gefallen. Kannst du auch nochmal gleich deine Meinung zum Outfit sagen. Und auch so, gleich hat die Vader-Bomb wieder gezeigt, die hat er auch als Jack Swagger gezeigt. Der hat halt auch seine Standard-Moves, die er so zeigt. Aber er hat schon ein paar andere Sachen noch neu eingebaut, die man vorher von ihm nicht kannte. Allen voran natürlich der Sleeper-Hold ganz am Ende, wie du gesagt hast. Das ist ein bekannter Move aus dem MMA auch. Vielleicht ein bisschen unbekannt beim Publikum, aber trotzdem eine gute Aktion, fand ich. Aber auch ein Dustin, der hat sich auch weiterentwickelt. Der ist ja, das haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, in der Form seines Lebens und hat ja etliche neue Moves in seinem Repertoire, also den Canadian Destroyer unter anderem. Aber hier haben wir einen Code Red gesehen, das ist ja auch eine Art Canadian Powerbomb Destroyer, quasi eine Art. Also den Code Red hat er jetzt hier auch mal gezeigt, der so ein bisschen schräg angesetzt war, also schräg mit, nicht im Sinne von seltsam, sondern so halb irgendwie, weil er den anderen Arm nicht eingehakt hatte. Aber fand ich gerade auch irgendwie ganz gut. Die Vader-Bomb habe ich gerade angesprochen, die erste von Jack Hager ging daneben, die zweite hat gesessen. Und ja, am Ende nach dem Hin und Her ging dann irgendwann auch mal ein Dustin raus und küsste die, ja, ich würde sagen, schöne Frau von Jack Hager. Wie fandst du diesen Moment?
Ja, ich mag das einfach. Beim Wrestling mag ich das und irgendwie bei Dustin gehört das irgendwie auch dazu, weil das habe ich auch früher als Goldust bei ihnen öfters mal gesehen. Mal eine Frage, die Frau von Jack Hager, war das eine ehemalige Wrestlerin oder so? Die kommt mir so bekannt vor.
Ich kannte sie nicht vorher, muss ich sagen.
Also vom Aussehen her, keine Ahnung, auf jeden Fall, es hat halt gepasst.
Vom Aussehen, halt sagen wir mal so, es gibt viele, Entschuldigung, ich unterbreche, es gibt viele Frauen, die so aussehen, die hat sich ja auch, sah bestimmt vor ihrer OP nicht ganz so aus wie jetzt an dem Augenblick. Aber das will ich jetzt nicht behaupten, aber auf jeden Fall, glaube ich, gibt es viele Frauen, die so aussehen. Ich fand sie hübsch und ich finde, die ist ein süßes Paar, aber dieses Geknutsche, das war ein bisschen viel für mich. Also jetzt nicht nur Dustin, sondern auch später nochmal Jack Hager. Aber gut, ich kann damit leben. Du schaust dir das gerne an. Ich brauche das nicht immer beim Wrestling.
Nein, ich brauche das auch nicht immer, aber in dem Moment, weiß nicht, bei Dustin Rhodes stört es mich halt nicht. Das ist halt einfach diesen Golddust noch im Hinterkopf ein bisschen. Und allein schon dadurch, dass sie halt dann seine Schminke im Gesicht hat, ja, irgendwie passt dieses Shocking-mäßige zu ihm total. Deswegen, nö, das war mir nicht zu viel. Ich muss das jetzt nicht jedes Match haben, aber ich fand das auch gar nicht so verkehrt, dass man hier halt mal die Frau dazu gesehen hat und halt Jake Hager eben nicht nur als Bodyguard von Inner Circle, sondern wirklich eher als Einzelcharakter und da halt auch ein bisschen Persönliches dazu. Dafür war das Match halt gut. Was mir halt ein bisschen fehlte beim Match war so ein richtiger Flow. Der kam halt nicht ganz auf. Es gab halt immer wieder Momente, auch zum Beispiel als Jake Hager quasi den Tritt in die Klöten machen wollte oder halt auch gemacht hat bei Dustin Rhodes. Also Trademarks geklaut und umgekehrt dann auch wieder die Quittung dafür kassiert. Das war dann halt gut, aber das Match hatte immer wieder auch so kurze Leerlaufphasen, wo du auch gemerkt hast, beim Publikum, das war noch nicht ganz drin.
Ja, aber das Publikum war noch nicht ganz drin, aber die waren schon gut dabei. Also das Match war auch jetzt nicht, das war jetzt klar kein Fünf-Sterne-Match, das hatte so seine Anleihen, aber es war okay, ich fand es vollkommen okay. Und ich fand es auch irgendwie trotz allem gut gewählt als Opener. Du hast den Tritt in die Klöten angesprochen, ich würde mal sagen Tritt in die Midsection. Das ist klar, das ist ein Standard-Move von Goldust, so wie wir ihn kennen von früher. Aber das ist auch ja ein Move, den ein Jack Hager ja jetzt auch im MMA irgendwie genutzt hat und dafür ja auch jetzt nicht so gut, ja sagen wir mal so, dafür disqualifiziert worden ist. Also dem hat es da nicht so viel gebracht. Und der hat ihn ja jetzt auch ein paar Mal benutzt, diesen Move. Und das ist quasi gut, wenn man so will, zu seinen Standard-Moves im MMA, wenn man das so sagen will. Und ich habe es kurz vor Ende, hatte diesen Move ja nochmal ausgepackt und dann gab es den Sleeper, diesen Sleeper-Hold und der hat dann zum Ende relativ klar ein Ende geführt. Wie fandst du, warst du überrascht, dass das Ende relativ klar war?
Also er musste einen klaren Sieg einfahren, das ist schon wichtig, um ihn zu stärken. Was bei mir eher das Problem war, es kam relativ plötzlich. Also ich hatte jetzt kein Gefühl dafür, dass ich jetzt sage, jetzt ist die Finish-Phase, jetzt passiert das Ende, sondern es war halt plötzlich, bumm, Ende. Der Aufgabegriff war gut, der hat halt super gesellt. Ich fand es auch gut, dass das den halt nicht aufgegeben hat, sondern halt direkt ohnmächtig wurde, weil bei dem Griff, bei MMA, wenn du halt da richtig durchziehst, da ist jemand sofort K.O., wird alles abgedrückt. Alles okay, nur halt, es war für mich ein bisschen zu plötzlich. Aber im Endeffekt, das Match war dafür da, um Jake Hager zu pushen, den Fans näher zu bringen, dafür war es gut und es war auch dafür da, um halt einen quasi reinzubringen ins Pay-Per-View und das ist auch wichtig. Als Opener möchte ich zum Beispiel nicht unbedingt das beste Match des Abends haben, weil ich möchte eher, dass ich im Laufe des Abends auch eine Steigung habe, dass ich emotional ein bisschen mehr reinkommen kann und auch mehr geben kann, das ist eher so Wellenbewegungen und daher war das eigentlich im Endeffekt klug gewählt.
Klug gewählt und ein Dustin hat da auch am Ende, finde ich, den Sleeper auch sehr gut weiterverkauft. Er lag da noch im Ring und hat gesehen, dass er noch, dass ihm der nicht gut getan hat, dass er noch mit Luft um Luft ringen musste und so weiter. Während ein Jack Hager Zungen ausgetauscht hat mit seiner Frau. Danach kamen wir zu einer Sache, die wir von der WWE auch so ein bisschen kennen, will ich mal sagen. Ich will heute gar keinen großen WWE-Vergleich anstellen. Ich will jetzt auch nicht den Pay-Per-View vielleicht mit der Saudi-Show vergleichen, das kann man nicht machen.
Das wäre gemein.
Das wäre total gemein. Aber einen Vergleich gab es, denn man hat auch doch die ausländischen Kommentatoren vorgestellt auf Fight. Und zwar hat man Günther Zapf und Mike Ritter gesehen, die aber irgendwie die waren nicht ringside, die waren irgendwo in der kleinen Kiste, so sah es zumindest, wirkt es zumindest irgendwie, in der kleinen schwarzen Kiste eingesperrt. Die durften wir kurz die deutschen Fans begrüßen.
Ja, das war sehr ungewöhnlich. Lustig fand ich den anschließenden Kommentar von Amerikanern von wegen so, die Deutschen sind noch ein bisschen steif, weil die wirkten ein bisschen überfordert oder überrascht, als das kam. Das war schon ein bisschen lustig, aber ich fand es halt gut, dass man das halt macht. Man versucht anscheinend einen ähnlichen Weg zu gehen wie WWE, halt dieses internationale Publikum ein bisschen persönlich anzusprechen. Ich glaube auch nicht, dass die Ringside waren. Ich glaube aber, dass die vor Ort waren. Weil das fühlte sich jetzt nicht unbedingt an wie eine Schalte, sondern eher wie ein Nebenraum oder sowas.
Das wahrscheinlich ist es auch so. Also vielleicht waren sie spontan ins Bild, vielleicht war es früher, als sie eigentlich gedacht haben, weil die beiden sind ja eigentlich auch so gute Kommentatoren, die sind auch gerade auch ein McGritter, ist ein sehr spontaner Mensch, der wirkte plötzlich überrascht, dass man jetzt plötzlich im Bild war, hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl. Naja, danach haben wir eine Werbung gesehen und zwar eine Werbung für Blood and Guts, was am 25. März stattfinden soll. Zwei Ringe, ein Käfig drüber, den Rest kennt ihr.
Ja, vor allem genau den Spruch, ich musste so lachen. This is War, den Rest kennt ihr. Einfach so, um den Namen Wargames zu umgehen. Ich fand das super.
Der Name ist ja leider, der Name ist ja wirklich geschützt. Den können sie nicht nutzen, aber eigentlich, wenn man ehrlich, ich weiß nicht, ob du das weißt, die Wargames hat ja Dusty Rhodes erfunden, also Codys Vater, damals für Jim Crockett Promotions. Aber die WWE besitzt ja das Trademark für Wargames. Deswegen konnten sie es so nicht nennen, aber uns erwartet bei einer Weekly, bei Dynamite, erwarten uns quasi, Blood and Guts. Wie findest du das?
Im Gegensatz zu Kai bin ich ein riesen Fan von Wargames-Matches. Also wenn die gut gebookt sind, können die fantastisch sein. Und ich glaube, bei Dynamite, die sind halt eh ein bisschen dafür bekannt, gerade wenn halt Multiman-Matches sind oder Tag-Team-Matches, dass halt es da richtig abgeht. Ich freue mich da total drauf.
Ich habe es ja gesagt, bei einer Dynamite-Show wird es stattfinden. Also wir kritisieren ja manchmal so ein bisschen die WWE, dass es halt Pay-Per-Views gibt wie Elimination Chamber und das ist dann halt da und dann findet das Match statt. Findest du es gut, dass man hier schon das Match ankündigt, ohne jetzt, dass es noch genau noch nicht in eine Story passt zu dem Zeitpunkt eigentlich? Also man wird da sicherlich schon wissen, wer da kämpfen wird. Aber das Match steht ja erstmal und dann werden Leute einfach eingesteckt. So wirkt es auch so ein bisschen so, wenn man es kritisieren will.
Stört mich jetzt nicht, weil es ist für mich einfach eine Werbung von wegen hier, das erwartet euch. Man muss ja generell sagen, bei AEW, die Dynamite-Folgen, die versuchen sich ja auch vieles einfallen zu lassen. Also sei es halt, dass sie halt bei Halloween sich da eher wie verkleiden oder halt so das Motto eher Videospiele ist oder dass sie auf einem Schiff sind oder dass sie halt eine 80er-Sendung machen. Ich finde das gut. Also als Zuschauer habe ich halt daran Spaß, weil das ist für mich eine Abwechslung und jetzt zum Beispiel auch. Ich habe da kein Problem damit, wenn was angekündigt wird, weil ich das Gefühl habe, bei Dynamite, ich gucke halt eine Serie. Und also wenn man da halt sagt, ey, da kommt es zum großen Aufeinandertreffen, wie es dazu kommen wird, da vertraue ich jetzt einfach mal den Drehbuchautoren, Anführungszeichen, dass die halt mir das dann erklären werden. Aber das ist einfach nur halt eine Vorwegnahme, ey, das Staffelfinale ist halt da, beispielsweise.
Ja, da müssen wir uns, ich glaube, auch aktuell bei AEW keine Sorgen machen. Ich freue mich auf das Match. Ich kann mir vorstellen, dass da der Inner Circle drin stehen wird, aber warten wir es ab, das ist ja auf jeden Fall noch ein bisschen hin. Was nicht mehr hin war, aber jemand, der lange darauf gewartet hatte, endlich seinen Gegner in die Finger zu bekommen, das nächste Match stand an, Sammy Guevara gegen Darby Allin. Wie fandst du eigentlich da den Aufbau zu dem Match?
Ich find's gut, also vor allen Dingen, es passt halt für mich, mal wieder das Wort, organisch, das ist momentan sehr oft der Fall bei AEW, weil das sind halt für mich so die beiden Jungspunde, ein bisschen, die so viel Potenzial haben, aber noch ein bisschen brauchen. Und hier ist es einfach eine sehr persönliche Fehde, die eigentlich so nicht in Mega-Fokus war, aber halt immer präsent war. Es gab ja immer wieder Eingriffe, immer wieder halt als Teil von Inner Circle, dass halt Darby Allin da halt unterstützt hat, gegen eingegriffen hat und Co. Den Aufbau fand ich gut. Und das Match war eigentlich, ehrlich gesagt, aber noch viel geiler, als ich gedacht habe.
Das war jetzt nicht so lang, aber es gab ja noch ein Pre-Match quasi vor dem eigentlichen Match. Darby Allin kam zum Ring, hat nicht lange gewartet, unter großem Jubel übrigens. Unglaublich, der Pop, als er zum Ring kam, das ist schon Wahnsinn. Also,
kann ich dich mal kurz was fragen?
Gerne.
Ich bin ja ein riesen Darby Allin-Fan. Ich kannte ihn vorher nicht, so wie halt die meisten Wrestler bei AEW. Ich finde, der Typ bringt so unfassbar viel mit und irgendwie, ich weiß nicht, was es an ihm ist, aber ich finde den fantastisch. Und dieses, ich weiß nicht, was es ist, habe ich ganz selten bei Wrestlern. Das ist eigentlich was sehr Positives. Wie geht's dir bei ihm?
Ich kenne ihn ja schon ein bisschen länger. Ich habe ihn erst sogar vor einem knappen Jahr mal live gesehen, damals gegen Avalanche, bei einer WXW-Show damals in New York. Also da sind die gegeneinander angetreten. Da habe ich ihn das erste Mal live gesehen. Vorher nur von ihm so ein bisschen gelesen. So richtig hatte er mich nicht überzeugt. Und dann auch so die Anfangszeit bei AEW fand ich okay, da lief da halt unter ferner liefen in dieser Geschichte mit Joey Janela, Jimmy Havoc, so eher in dieser Match-Richtung war ja dann, bis AEW angefangen hat, den aufzubauen. Die haben das relativ schnell in dieser Match-Serie gegen Cody und in dieser Geschichte mit Cody am Anfang, die haben ihn so gut aufgebaut, dass er beim Publikum sofort connected ist. Da hat man auch gesehen, hey, der Typ hat Charisma, das ist ein cooler Typ im Ring, der hat einen eigenen Charakter, den man so auch noch nie gesehen hat. Seine Skateboard-Karriere, seine düstere Seite irgendwie so, das alles wird irgendwie eingebaut. Sein seltsames Outfit fand ich am Anfang auch irgendwie komisch, aber so, man hat sich ihm so schnell an ihn gewöhnt und man liebt ihn irgendwie einfach. Das ist jemand, wo es AEW wirklich geschafft hat, ihn richtig, richtig gut aufzubauen. Der wirkt wie ein guter Star. Der könnte in ein paar Jahren einfach auch eine Liga tragen, obwohl er jetzt nicht der Größte ist körperlich, aber der hat einen coolen Stil. Ich war auch kein Fan des Coffin Drops, das haben wir am Anfang auch schon mal lange hier bei Headlock drüber geredet, aber mittlerweile, der hat die Entwicklung, die er genommen hat und auch einfach beim Publikum einfach connected, ist unglaublich. Also ich finde ihn super.
Ja, so geht es mir halt genauso. Im Übrigen auch bei Sammy genau dasselbe. Das ist halt jemand, hat auch nicht super direkt bei mir funktioniert, aber wo ich halt das Gefühl habe, ey, in dem steckt noch viel, viel mehr. Wart's mal ab, in ein paar Jahren könnten die beiden halt richtig groß werden und dieses Match hat das eigentlich noch potenzierter für mich dargestellt, weil die beiden haben halt direkt vor dem Match, bevor es überhaupt losging, halt ein Feuerwerk abgeliefert, sondergleichen. Es war auch ein ganz anderes Match als das davor, sondern es war sehr schnell, sehr athletisch. ja, halt wirklich diese Jungspunde und die auch extrem akrobatisch sind. Und es ging ja halt draußen im Ring los und dann halt ein 630 Cent Bomb raus durch den Tisch. Ja, das sah halt fantastisch aus und auch wie das Match halt losging. Darby Allin kommt in den Ring und springt durch den Ring durch die Seile, direkt raus auf Sammy. Das sah halt schon einfach ja, so heftig aus. Ich glaube, halt ein älterer Wrestler würde das halt gar nicht so machen wie die.
Wahrscheinlich nicht mehr können.
Ja, und die haben halt einfach mal auf nichts Rücksicht genommen, was ihre Gesundheit angeht und total, ja, das, ich würde es halt wirklich vergleichen, als Feuerwerk abbrennen da gemacht und es hat halt gezündet, die Crowd war sofort drin und es war halt eine Überraschung noch ein anderen und es hatte auch sogar noch einen Story-Sinn, weil Sammy, finde ich, der profitiert immer mehr davon, dass er halt so viel mit Jericho unterwegs ist, weil er hat halt gerade durch diesen Brawl, der ihn ja eigentlich überraschen sollte, nach und nach die Oberhand gewinnen können, gerade halt auch durch diesen Bump durch den Tisch und auch diese kleinen Kleinigkeiten, die halt Sammy früher noch nicht so gut konnte, beispielsweise er wartet im Ring und geht an die Ringecke und legt sich dahin und dieses Heelische, das macht er immer besser, finde ich. Das kam in dem Match auch durch und er war überraschenderweise auch eher der dominantere Part in dem Match.
Ich meine, er lernt ja auch schnell dazu und er entwickelt sich auch prächtig im Inner Circle, vor allem an der Seite von Jericho, wie du es gesagt hast. Sammy Guevara ist, der ist gerade mal 26 und Darby Allin ist gerade mal 23 Jahre alt. Wir haben hier zwei Leute, die sind körperlich vielleicht nicht die größten, aber was sie einfach, was sie leisten, was sie zeigen können, das ist echt, das ist wirklich fantastisch. Also mich haben die beiden Wrestler erreicht und connected und auch dieses Match hat mir richtig gut gefallen. Es gibt ein paar Sachen, die ich trotzdem so leicht kritisieren möchte. Also lass uns mal, du hast gesagt, das Match war anders als das erste. Das ist richtig. Reine Matchzeit war noch nur 5 Minuten, wohingegen das erste ja fast 15 Minuten gedauert hat. Also beiden kamen, Darby war im Ring, sein Name wurde genannt vom Ringsprecher und dann ist sofort nach draußen gesprungen, auch ein krasser Sprung war das, nachdem sein Name genannt wurde. Das fand ich irgendwie auch bemerkenswert, das hat er ganz gut gemacht. Und dann dieser Brawl draußen, auch mit dem Skateboard unter anderem. Und dann hast du diesen Senton-Splash angesprochen, den 630-Grad-Senton-Splash durch den Tisch. Da fand ich irgendwie ganz witzig, dass Sammy den Tisch unterm Ring hervorgeholt hat, wohingegen aber ein anderer Tisch da ja noch stand, falls du dich erinnerst, stand ja, direkt daneben. Bisschen unlogisch, wenn man so will, aber klar, dieser Tisch wurde später ja noch benutzt, deswegen konnte er den jetzt nicht benutzen, aber eigentlich unlogisch in dem Fall. Und meine Frage noch, warum zeigte denn ein 630 zu dem Zeitpunkt? Also ich meine, klar, für die Aktion irgendwie so, aber dem Match selber als Story hat es jetzt nicht so richtig viel gegeben. Aber so ist er halt, dieser Sammy. Das ist halt ein Jungspund, der einfach drauf loslegt und dann von daher, so kann ich es mir dann wieder erklären. Nach dem Senden
Er ist vor allen Dingen der arrogante, ein bisschen Selbstverliebte, der ja auch denkt, ich bin halt so der Beste und deshalb hat das für mich halt schon gepasst, weil es war halt ein bisschen so eine demütigende Aktion. Es ging halt ihm primär ja darum, er hat ja versucht, ihn immer, Darby Allin immer weiter zu schwächen. Und halt durch diesen Bump, wo er sich halt selber auch noch verletzt hat, beziehungsweise das gut gesellt hat, hat er das halt noch mehr gemacht und hatte dann anschließend halt noch die Zeit im Ring, sich halt wieder, wieder eine Runde zu posieren vor den Fans und halt dieses arrogante, dominante zu zeigen. Und ich glaube, der Move, den erkläre ich mir jetzt einfach mal damit, dass er einfach mal zeigen wollte, hier von wegen, ich habe mehr drauf als du und zwar sowas.
Genauso erkläre ich es mir auch. Von daher, wenn es ein Sammy zeigt, kann ich damit auch super gut leben. Das war schon super. Die Ringglocke ertönte, das Match ging eigentlich jetzt erst offiziell los. Es gab das Running Knee. Da kam aber Darby Allin noch raus und dann gab es coole Aktionen irgendwie. Ich fand den Fujiwara Armbar von Darby Allin, den fand ich super angesetzt. Der hat Spaß. Und das Publikum, ich stand echt hinter ihm. Double Footstorm auf den Apron, auch auf die härteste Stelle des Ringes lieber. Kai, David, Chris. Aber auch eine Aktion, die ich erfolge. Ich meine, wir mögen sie nicht, aber die Spanish Fly vom Spanish God, da passt es. Ich finde, der kann das auch irgendwie zeigen. Die Aktion gab es ja auch. Ja, und am Ende, da gab es dann tatsächlich den Coffin Drop zum Sieg nach knapp 5 Minuten für Darby Allin. Relativ klarer Sieg mit dem Coffin Drop und damit auch wohl erstmal zumindest die große Fehde erstmal auch der beiden beendet.
Ja, ich denke mal, dass es beendet war, aber bei dem Match haben eigentlich beide profitiert. Weil Darby Allin sah halt gut aus, er hat halt den Sieg einfahren können, aber ich finde, Sammy hat sich halt auch durch das Match deutlich profilieren können, weil er konnte halt mal mehr zeigen, als er es meistens konnte. Gerade halt, weil er jetzt einen Gegenpart hatte, der auch so extrem athletisch ist und akrobatisch auch.
Der Coffin-Job am Ende, der sah auch, der war okay, das war cool, aber dann sollte...
Du magst ihn nicht, ne?
Ja, ich mag den schon mittlerweile. Ich mochte ihn am Anfang überhaupt nicht, als ich das erste Mal gesehen habe, wo er dann einfach auf dem Apron gelandet ist. Das fand ich irgendwie nicht so gut. Aber irgendwie passt er wirklich zu ihm. Also das ist so jemand, wo ich mich an den Move und den Wrestler erst gewöhnen musste, aber der hat mich irgendwie super gepackt. Also ich bin auch Darby Allin-Fan, ich finde den toll. Also wenig Leute, die beim Publikum so over sind. Zu einem anderen kommen wir später nochmal, der hat dann lieber seine Hände in der Tasche, wenn er Aktionen zeigt. Aber das kommen wir später noch dazu. Aber ich fand's cool, er wollte, ganz fertig war er mit Sammy Guevara noch nicht, er wollte ihn noch attackieren mit dem Skateboard. Da kam aber Hager, der schreckliche Jack Hager, auch zur Rettung von Sammy Guevara und hat den auch rausgetragen. Also Sammy hat's hier nicht alleine rausgeschafft, er brauchte
aber das fand ich wieder gut, weil das ist wieder dieses, ein bisschen diesen Jungspund schützen.
Ja.
Also ich finde ja eh, Sammy ist so ein bisschen bei Inner Circle derjenige, der am meisten geschützt wird. Und wo am meisten aufgepasst wird auf ihn. Er wird oft rausgezogen und oft nochmal ja aus brenzlichen Situationen befreit. Und das passt für mich irgendwie. Das ist halt dieses Mentorenverhalten ein bisschen.
Finde ich auch vollkommen okay. Obwohl er auf Matches verliert irgendwie, steht er trotzdem irgendwie so, nimmt man ihm den Charakter gerade deswegen auch so ab. Ich finde, er ist ja der die meisten Pins im Inner Circle irgendwie frisst. Und das finde ich aber vollkommen okay. Er ist der Junge, der macht sich noch und am Ende stellt er sich hinter die Großen und rettet sich dann dadurch. Hier hat er es genauso gemacht. Ja, große hatten wir im nächsten Match und auch ein großes Match, würde ich sagen. Wir kamen zum AEW World Tag Team Championship Match und ich würde sagen, das war kein schlechtes Match, oder? Das kann man mal machen, finde ich. So, erstmal vorwegzunehmen.
Das war schon okay. Nee, jetzt mal ganz ehrlich, also jetzt, ich nehme mal alles vorweg, bevor wir ins Detail gehen. Egal ob Storyline, vorher als auch im Match. Im Match gab es so viel Storyline-Sachen. Fantastisch. So akrobatisch, athletisch, fantastisch. Und Spannung, fantastisch. Ich habe bei diesem Match irgendwann gedacht, und das ist auch kein Witz, das habe ich echt selten beim Match, habe nur gedacht, das kannst du nicht besser booken. Ich fand das so fantastisch. Ich habe eigentlich, irgendwann kam ja auch die Chance, wir wegen ja Fight Forever. Und ich habe auch gedacht, ey, ich achte jetzt nicht mehr auf die Zeit. Macht einfach so lange, wie ihr wollt. Das ist, ihr habt mich. Also ich war einfach nur noch drin. Ich habe sehr, sehr lange nicht mehr so ein geiles Match gesehen.
Du hast gesagt, es war fantastisch gebookt, auch der Weg dahin. Ich glaube, es ist ja ein kleines bisschen aus der Not geboren. Weil ich glaube, man wollte Hangman eigentlich so hier möglicherweise Heel-Turn, hat seinen Charakter in andere Richtung gesetzt. Aber das Publikum hat den von Anfang an dann plötzlich, der ja vorher farblos war. Ich glaube, du hast Hangman Page auch früher ein bisschen kritisiert. Warum setzt man ihn so gut ein? Der strahlt für mich nichts aus. Und plötzlich, als man einem Gimmick so ein bisschen gefeilt hat, kam so ein cooler Hangman, den einfach jeder liebt. Also einer der beliebtesten Wrestler aktuell im AEW-Roster. Allein nur durch so eine kleine bisschen Veränderung am Gimmick. Und das ist fantastisch, wie man das da gemacht hat. Und hier
ging... Entschuldigung, ich rede dir mal ins Wort. Siehe Darby Allin. Das ist halt momentan etwas, was ich als Stärke bei AEW sehe, dass die halt ja nicht aus den Fehlern unbedingt gelernt haben, sondern halt wirklich ein bisschen das Feedback gemerkt haben. Und Hangman hatten die ja von Anfang an sehr stark gepusht. Aber es hat einfach nicht funktioniert. Und jetzt hat man halt wirklich, wie du halt sagst, eine kleine Gimmick-Änderung. Und vor allen Dingen, du hast ihm Motivation gegeben, die halt jeder versteht. Du hast ihm halt einen Charakter gegeben, den jeder versteht. Und dann auch noch die Konstellation. Ich glaube, die hat halt auch sehr viel dazu beigetragen. Weil du hast halt hier wirklich die Konstellation, dass du halt sagen kannst als Hintergrund, ey, das sind eigentlich große Freunde. Und dann auch die Vor-Storyline, das Interview, wo er dann halt rausgegangen ist, halt, also die Young Bucks, beziehungsweise vor allen Dingen Matt, das muss man auch noch sagen, die Young Bucks muss man in dem Match getrennt sehen, was ich sehr cool finde, weil die haben unterschiedliche Storylines ein bisschen, dass halt Matt ihm sagte von ja, wir haben dich halt geholt, als du noch ein Jobber warst bei Ring of Honor, glaube ich, wo das halt Adam Page zu viel war und er ist rausgegangen und gerade diese Konstellation, du hast eigentlich bei jedem Team einen, der eigentlich der besonderere ist und der andere, der halt eher der aufbrausendere ist, wo man merkt, ey, Vorsicht, ihr riskiert gerade die Freundschaft.
Ja, bei New Japan ist viel von der Freundschaft auch erzählt worden, damals im Bullet Club und so weiter. Und dann die Elite, der Elite-Teil des Bullet Clubs irgendwie. Da hat man, Hangman war so immer der Junge, der Unbekanntere von denen. Und und mittlerweile, wie wir es gesagt haben, der wurde super krass aufgebaut. Und man hat so am Gimmick gedreht, man hat ja eigentlich auch erst gedacht, man turnt ihn jetzt heel, wie ich es gesagt habe. Und dann hat man aber gemerkt, da gibt es eine Publikumsreaktion und AEW reagiert halt auf Publikumsreaktionen und sagt, okay, dann geben wir dieser Geschichte doch noch einen anderen Touch und stellen den noch cooler dar. Und das ist fantastisch. Und hier die Young Bucks erstmalig überhaupt, würde ich fast sagen, dass die Buhrufe kassiert haben. Die kamen ja schon mit Buhrufen zum Ring. Und du hast gerade Matt Jackson, der hat ja wie ein klarer Heel in dem Match geworkt. Und das ist schon, das war einfach super gemacht.
Ja, es war klasse. Du hast halt gemerkt, Omega und Nick wollten halt eher beruhigen, aber Adam Page hat halt zum Beispiel dann Matt ja irgendwann angespuckt. Und da sind halt bei ihm die Sicherungen zum Beispiel durchgeknallt. Und da ist er halt wirklich, ja, auf brutalste Weise auf seinen, Anführungszeichen, Freund halt oder ehemaligen Freund losgegangen und hat halt eigentlich zum ersten Mal diese Schwelle hin zum heelischen Verhalten überschritten. Und das zog sich dann durch das ganze Match im Grunde genommen immer mehr, dass halt Matt wirklich derjenige war, der die Konfrontation mit Adam gesucht hat und Kenny meistens eher mit Nick. Und das hat sich halt, ja, wie soll man sagen, immer mehr intensiviert, dass du halt gemerkt hast, Adam Page möchte eigentlich das Ganze bewusst eskalieren lassen, dass halt Kenny Omega halt auch ja mit ihm zusammen halt die anderen beiden fertig macht. Und Nick wollte auch erstmal beruhigen, ist aber dann irgendwann halt auch zu dem Punkt gekommen, von wegen, nee, jetzt reicht es mal, Jungs, und sind dann halt beide zusammen, also Matt und Nick zusammen auf Omega drauf. Und diese Storyline ist halt schwer in 10 Sekunden zu beschreiben verbal. Das war 30 Minuten lang Matchzeit, wo halt wirklich so eine Entwicklung drin war, wo du wirklich die ganze Zeit sehen konntest, wie die Teams untereinander interagiert haben. Genauso wie halt in Adam Page und Kenny Omega anfangs hast du halt gemerkt, wirklich hier diese Zwistigkeiten oder halt Adam Page klatscht Kenny Omega voll hart eine, damit er eingeteckt wird. Das hat sich aber im Matchverlauf geändert. Im Matchverlauf hat sich halt wirklich irgendwann so ein Riss gebildet zwischen halt dem einen Team und dem anderen. Und ich fand das super. Ich habe das in der Form noch nicht beim Tag-Team gehabt, aber dazu muss halt auch wirklich den Hintergrund haben, dass da halt echte Freundschaften hinterstecken und jahrelanger Aufbau quasi.
Ja, also zumindest eine jahrelange Geschichte, die miteinander verbindet. Lass uns mal chronologisch so ein bisschen das Match und die groß krasse Aktion durchgehen. Jahrelange Geschichte bedeutet auch, die kennen sich so, oder wie JR immer am Anfang auch mit dem Match gesagt hat, they know each other so well. Deswegen gab es am Anfang erstmal langes Abtasten irgendwie. Und da hat man auch schon gesehen, das Publikum, wir haben es ja eben schon gesagt, steht wie eine Eins hinter Hangman Page, der ist so over. Insgesamt muss man jetzt auch mal sagen, das Publikum allgemein war bis zu dem Zeitpunkt, die war noch grandios, oder? Also es war was für eine fantastische Stimmung bei der Show war. Oder?
Ja, aber dann ging es richtig ab. Also bei dem Match hast du gemerkt, dass da ging irgendwann wie so eine Zündschnur, die immer mehr brennt und irgendwann hat es Boom gemacht. Und dann sind die Leute ja nur noch ausgerastet. Es gab auch einen Moment irgendwann Mitte des Matches, wo die einfach nur aufgestanden sind und applaudiert haben. Als gar nichts mehr war, sondern einfach nur, die waren so begeistert und ich dachte halt auf der Couch auch nur so, so ja, genau das ist es gerade. Nein, also die Crowd wurde hier komplett mitgenommen und zerrissen. Also das war ja auch nicht so, dass die jetzt halt nur eine Minute laut waren, sondern das war halt eigentlich das ganze Match dann.
Das war das ganze Match, also das war wirklich da, gerade bei diesem Match die Stimmung unglaublich. Dann nochmal ein bisschen weitergehen. Am Anfang, du hast es schon angesprochen, Matt Hardy ging so auf Hangman Page los und nach dieser Spuckattacke.
Matt Jackson.
Matt Jackson, was habe ich gesagt?
Ja, Hardy kommt später.
Okay, Hardy kommt ja, oh, Matt Jackson natürlich. Oh, faux pas. Matt Jackson natürlich. Und das hatten Omega und auch Nick Jackson, die haben das versucht, die fanden das ein bisschen zu hart, wie Matt auf den Hangman losgegangen. Das fand ich auch ganz spannend. Und es gab dann zwischenzeitlich auch diese Wechselunstimmigkeiten. Und auch in Omega war nicht einverstanden, wie Hangman teilweise gekämpft hat.
Zum Beispiel, als er das draußen ging.
Ja, die also, Aktion draußen, der sollte ja die Powerbomb durch den Tisch kommen. Da hat Omega auch gesagt und das verhindert. Nee, mach das jetzt nicht und so weiter.
Genau, der hat dann Jackson genommen, hat ihn dann in den Ring gerollt, hat er gesagt, nee, wir kämpfen im Ring, wir machen sowas gar nicht erst.
Genau.
Und das fand ich toll, weil das hat super gepasst, genau zu dieser Storyline. Und bei Adam Page hast du auch gemerkt, ich glaube, deswegen ging es sogar mir so, dass ich halt irgendwann auch sympathisiert habe, dass er halt eigentlich gar kein Heel richtig ist für mich, sondern eigentlich nur so ein, ja, ein bisschen verletztes Ego hat und halt sich auch beweisen möchte. Und er hat ja auch dann nicht irgendwie Kenny blöd angemacht, sondern halt einfach so dieses Durchatmen kurz. Und dann fing, oh, na schön, okay, machen wir deinen Weg. Das fand ich cool.
Das war geil. Und Matt Jackson hat dann aber auch im Verlaufe des Matches einen Kenny Omega, der aus dem Ring springen wollte, gedrehten, sodass der nicht rausspringen konnte. Das war auch eigentlich eine unfaire Aktion gegen seinen eigentlichen Freund. Also der Matt war einfach so stark motiviert, dass ihm das jetzt auch egal war. Das hat man irgendwie so ein bisschen gemerkt. Wir haben noch einen Sharpshooter im Ring gesehen. Da kann ich jetzt nochmal darauf hinweisen, dass ich mit dem Markus Holz auch dieses 2x5 aktuell, das könnt ihr euch aktuell anhören bei Headlock auf Patreon und Steady. Da reden wir über unsere Lieblingsmoves. Da reden wir über den Sharpshooter Scorpion Deathlock. Und ich finde den, wie Nick Jackson hier angesetzt hat, das ist eher so etwas, wie es Markus Holzer nicht so gefällt, sagen wir. Der hat nicht richtig durchgezogen, aber okay, ich bin da nicht ganz so kritisch. Dann gab es den Schlagabtausch, dieser Slugfest so ein bisschen, und da war es auch ganz deutlich, wenn Hangman zugeschlagen hatte, gab es Riesenjubel und bei Matt Jackson gab es die Buhrufe. Also da war es nochmal ganz klar, wo hinter wem das Publikum irgendwie steht.
Ja, es war auch wrestlerisch klar zu sehen, wie welches Team agiert. Also die Young Bucks waren halt wirklich das komplett eingeschworene und eingespielte Tag-Team. Die haben halt super krasse Tag-Moves gezeigt, um halt eben auch nach und nach immer mehr dieses Splitten hinzukriegen, dass halt wirklich einer isoliert ist oder halt eben nicht zum Beispiel Kenny Omega eintacken kann. Und während die anderen beiden, Kenny als auch Hangman, die haben eher die harten Moves gezeigt. Also es war halt eher mit deutlich mehr Wucht, wobei Kenny Omega sich auch dabei noch relativ zurückgehalten hat am Anfang des Matches und erst gegen Ende dann halt die richtig harten Sachen gezeigt hat.
Wir hatten zum Beispiel einen Suplex, bei dem Matt auf den Hinterkopf gelandet ist bei einer Tag-Team-Aktion. Das sah schon richtig hart aus. Es gab einen Canadian Destroyer, es gab natürlich die obligatorischen Superkicks. Was ich ganz interessant fand, war, als ein Hangman Page plötzlich den Chicken Wing angesetzt hat. Das ist ja eine Anlehnung, du bist ja nicht ganz so in dieser Bullet Club-Geschichte und in der Geschichte von denen. Das ist eine Anlehnung an Marty's Girl, an den Villain Marty's Girl. Das ist ja sein Finisher gewesen und der ist ja auch eigentlich Teil der Elite, des Elite Bullet Clubs irgendwie gewesen. Das war eine Hommage an Marty's Girl, die mir sehr gefallen hat. Da haben sie sich auch rausbefreit mit den 450, und da gab es This is Awesome Chance. Es gab dann auch den V-Trigger, die du erwähnt hast, da ging dann Kenny Omega richtig ab, den Tiger Driver 98, Fight Forever Chance. Es gab eine Worst Head Scissors, es gab den Northern Light Suplex auf der Rampe draußen, dreimal gegen Adam Page und
zweimal auf den Polster, ja. Und dann beim dritten Mal dann ungeschützt.
Hat's war. Bang gemacht, ja. Und es gab den Meltzer-Driver auf der Rampe. Also das war schon hart. Und dann die Superkick-Party gegen Omega. Und dann gab es eine Aktion, wo ich aufgestanden bin, wo ich dachte, boah, was geht denn jetzt ab? Und zwar gab es den Golden Trigger von, das ist eine Tag-Team-Aktion, die Young Bucks gezeigt haben. Das ist nämlich eigentlich eine Tag-Team-Aktion, die Kota Ibushi zusammen mit Kenny Omega gemacht hat. Und was passiert vor und bei eins, da steht Kenny Omega auf. Was für ein Moment. Ich fand, das war ein fantastischer Moment.
Ja, das war halt, ja, wie gesagt, Booking halt einfach, weil das war komplett überraschend. Du hast halt jeder gedacht, ja, Nearfall, alles klar, und dann kickt der eiskalt wirklich bei 1 aus, wie ein Ultimate Warrior zu seinen besten Zeiten. Und holla die Waldfee, also da ist halt die Crowd explodiert, aber ich bin auch aufgestanden, gebe ich zu. Ich habe einfach nur gesagt, ach du Scheiß, was war das? Hat er nicht wirklich gemacht? Doch, hat er gemacht. Und das war super, wobei ich dann wiederum gut fand, dass er halt nicht dann so ein Hulk abgemacht hat, sondern halt eigentlich dann noch mehr kassiert hat und dann auch mal kurz liegen blieb.
Ja, das war Wahnsinn. Die Schlussphase, wir sind jetzt schon mitten in der Schlussphase. Dann gab es jetzt endlich dann doch die Powerbomb durch den Tisch, der noch draußen stand, von Hangman Page gegen Nick Jackson, glaube ich, war es. Die Buckshot V-Trigger-Kombi, aber da gab auch nur Near Fall. Dann sollte der One-Winged Angel angesetzt werden von Kenny Omega. Der hat nicht ganz gesessen, aber dann gab es tatsächlich die Aktion, den Finisher von Kenny Omega von Adam Page, den angesetzt hat, waren die Aktion auch da nur den Nearfall. Hangman Page mit dem Lariat nach draußen, Buckshot Lariat nach draußen und rein, Buckshot Lariat rein, trifft, ich glaube, Matt Jackson war es.
Ja.
Pin, Ende. Was für ein Tag Team Match, oder? Unglaublich.
Ja, das ist Bananenwertung, 8 Bananen. Also ohne Wenn und Aber, da gibt es sogar eine goldene Banane von mir oben drauf mit einem Sahnehäubchen. Super. Also es ist, wer Wrestling mag und das Match nicht liebt, dann stimmt da irgendwas nicht. Da passt was nicht zusammen. Das ist super gemacht und von der Geschichte absolut mitreißend und vor allen Dingen ja mit so Kleinigkeiten. Also einfach wirklich, es gab so viele Kleinigkeiten, die mir halt Storytelling gegeben haben und worauf ich dann halt auch geachtet habe, beziehungsweise ich als Zuschauer auch immer aufmerksamer wurde. Weil ich gemerkt habe, alles klar, es sind halt nicht nur die großen Spotfeste oder so, nee, sondern es war wirklich eine Geschichte dahinter und ein Sinn und Zweck. Nach dem Match ging es ja auch noch eigentlich weiter, was ich da halt noch spannender fand.
Ja, die Young Bucks diskutierten noch mit Kenny Omega und auch mit Adam Page. Adam Page ist schon mal rausgegangen und Kenny Omega hat am Anfang auch noch mal so ein bisschen gezögert und hat dann ja doch aber die Freundschaft zu den Jacksons wieder gezeigt. Das ist okay, hat sie verstanden, dass sie jetzt ein bisschen hartnäckiger waren. Die Jackson haben dann den Ring verlassen, aber in Adam Page, der stand dann so noch da und man hat gedacht, will er jetzt auch die Buckshot Lariat zeigen? Das war ja so ein kurzer Moment, wo sie angeteased wurde.
Der Moment, der war der Hammer. Also vor allen Dingen, ich habe es anfangs gar nicht richtig realisiert. Ich musste wirklich kurz zurückspulen, so, oh mein Gott, wie gut war das denn? Weil er hat dann den Titel fallen lassen, Er hat dann das Seil anders gegriffen, nämlich genauso, wie er es halt für die Buckshot Lariat muss. Aber dann, als Kenny sich umgedreht hat, hat er direkt diesen Griff wieder gelöst und dann halt die Hände genauso gehalten, einfach nur gewunken, von wegen so, nee, ich wollte dir nur winken. Und ich mag diese Kleinigkeiten, so etwas angedeutet, was aber gar nicht so, ja, wie soll man sagen, voll in die Fresse ist. Ich sag's mal einfach Ruhrpott-mäßig, bin der Kai und Chris zusammen. Das war einfach super, das war so eine Kleinigkeit, die mich halt jetzt einfach noch mehr antießt, von wegen, okay, es ist eben nicht so, wie ich jetzt denken würde, okay, jetzt sofort der Heel-Turn, nee, wir lassen uns Zeit und wir teasern den an und vielleicht kommt der jetzt doch viel, viel später, als wir denken oder vielleicht doch eher oder vielleicht raufen die sich doch zusammen, weil, wie gesagt, für mich ist Adam Page auch kein richtiger Heel und das finde ich sehr interessant, weil ich sympathisiere für ihn, ich kann es sogar irgendwie verstehen und zeitgleich hoffe ich, dass da halt doch mehr wird und ich glaube, dass es gar nicht so verkehrt wäre, wenn die vier nochmal aufeinandertreffen würden.
Das kann ich mir gut vorstellen, dass die Geschichte noch nicht ganz beendet ist. Freunde sind sie ja zumindest teilweise noch wohl laut Storyline. Warten wir es ab, wie es da weitergeht. Ich glaube auch nicht, dass es hier vorbei ist, aber das Ende war super, super Match, auch was nach dem Match passiert, wie du es gesagt hast, also nur zu empfehlen. Schweren Standpunkt hatte dann natürlich jedes Match, was darauf folgen sollte. Und das ist dann, ich habe nur gehofft, hoffentlich wird es nicht das Frauenmatch, die haben es sowieso schon schwer, aber nein, es wurde das Frauenmatch, es ging um den Damen.
Ich habe es gehofft.
Ja?
Ja, ich brauchte was zum Durchatmen, gebe ich offen und ehrlich zu.
Ja, das ist richtig. Aber das war natürlich, es hat den wirklich noch schwerer gemacht, als sie es ohnehin schon hatten. Das Match wurde nochmal zusammengefasst. Eine Chris Statlander auf Platz 1 des Rankings bei AEW, die sollte natürlich das Native Beast Nyla Rose herausfordern. Die hat wieder, also kam aus der Andromeda-Galaxie, kommt ja Chris Statlander. Wie findest du erstmal das Gimmick von Chris Statlander?
Absolut furchtbar.
Ja.
Also es ist einfach genau ein Gimmick, was zum Scheitern verurteilt ist, was einfach nicht richtig funktionieren kann in der heutigen Zeit für mich.
Ja, ich bin nicht ganz so negativ eingestellt wie du. Ich mag ja solche Gimmicks irgendwie ganz gern. Ich fände es besser, wenn es ein bisschen noch mehr erklärt würde. Ich finde Gimmicks nicht schlecht, das kann man schon machen und das funktioniert ja, auch. Okay, in die Bereiche hat es funktioniert, sagen wir es mal so.
Ich grätsch mal rein. Ja. Luchasaurus zum Beispiel.
Da funktioniert es.
Funktioniert, aber da zieht man das auch durch, dass man in der Pre-Show ein Interview macht und er redet davon, von wegen, ja, Dinosaurier leben ja schon so lange, dann ist okay. Aber hier ist es einfach für mich nur, man sagt, ja, ich bin Anführungszeichen ein Alien, hab ein bisschen Schminke im Gesicht, aber das war's. Also wenn man schon ein Gimmick macht, musst du halt einfach mehr dahinter stecken.
Das meine ich ja. Man hat es nicht so richtig erklärt. Und das ist das, was es schwierig macht. Also es funktioniert, wenn nicht so eine große Story drumherum ist. In Indies hat es funktioniert. Hier tut man sich noch recht schwer. Chris Statlander ist eine gute Wrestlerin. Ich finde die gut. Also gehört auf jeden Fall zu den Besseren bei AEW, wenn man mal die Japaner außen vor lässt. Aber das ist schon, die hat es natürlich schwer, sagen wir es mal so. Also ich verstehe, dass du mit dem Gimmick nicht so viel anfangen kannst.
Ich sag mal so, ich habe generell halt aktuell ein Problem mit den AEW-Frauen, weil, das klingt jetzt total asozial, weil ich als dicker kleiner Typ keine Ahnung habe, mich niemals so bewegen könnte, aber sie wirken halt für mich einfach qualitativ ja nicht auf demselben Level wie die männliche Riege bei AEW. Und das fängt halt schon bei dem Match hier beispielsweise an, wenn es da halt so ein bisschen Machtdemonstration geht am Anfang und dann Chris quasi vom Boden aus sich wieder hochschwingen will und das halt botcht. Und das sieht halt einfach, wenn man das alles zusammenrechnet, doof aus. Und es gab halt in dem Match auch wieder mehrere Moves, wo ich halt einfach dachte, da war halt, beim Kick zum Beispiel war einfach ein bisschen zu viel Abstand. Dadurch gab es halt einfach keinen, also beim Superkick gab es einfach keinen richtigen Treffer, sondern man musste noch den Fuß nachstrecken. Und das zieht sich halt bei mir, bei den AEW-Frauen momentan durch zu viele Matches durch, dass ich das halt öfters habe, von wegen, ihr steht einfach ein bisschen zu nah dran, ein bisschen zu weit weg oder halt ein bisschen wird hier gebotscht. Das wirkt halt alles nicht so rund und sauber. Sagen wir mal einfach so. Das passt, glaube ich, ganz gut, weil das war bei dem Match hier auch so. Die beiden haben es in der zweiten Hälfte des Matches besser gemacht, aber irgendwie ist da fehlt mir einfach zu sehr Flow.
Ja, wie gesagt, die hatten es auch irgendwie schwer. Nochmal kurz zur Damendivision. Ja, das ist halt, die AEW hat es halt schwer. Die richtig guten Damen sind entweder in Japan fest oder, also gut, das ist ein bisschen übertrieben, die haben ja auch gar nicht keine schlechten Leute. Oder halt, WWE hat halt einfach fantastisch gescoutet in den letzten Jahren. Die haben einfach wirklich die Creme de la Creme der Damen auch unter Vertrag genommen, wenn die jetzt nicht gerade in Japan aktiv sind. Bei AEW hat man immerhin eine Hikaru Shida oder eine Rio. Das sind ja schon gut super Wrestlerinnen. Das kann man nicht sagen. Aber so eine Britt Baker, die gehört nicht zu den in Ring, sage ich jetzt aber mal, vom Charakter wieder ganz zu schweigen, in Ring nicht zu den Top 50 Damen in Amerika, zumindest noch nicht. Also die hat eine gute Ausstrahlung, aber da muss man noch einiges aufbauen. Da hat es AEW natürlich schwer, weil sie einfach mit weiter unten anfangen müssen. Haben einfach Damen und Herren gesagt, die noch nicht so weit sind wie viele andere jetzt bei der WWE. Und das ist halt das Problem. Aber ich glaube, man baut da was auf und da kann auf jeden Fall in den nächsten Jahren auch was Gutes draus werden.
Ja, nee, auf jeden Fall, man kann die Zeit geben und man muss es ja auch. Es ist, wie gesagt, AEW steht auch am Anfang. Die werden nach und nach justieren. Was halt der Riege ein bisschen fehlt, ist so, man versucht es hier mit Nyla Rose zu machen, einen Champion oder halt eine Frau zu haben, die, an die man sich messen kann. An die man auch ein bisschen wachsen kann. Aber es fehlt halt wirklich diese eine Wrestlerin, die heraussticht. Also beispielsweise so eine Art Becky Lynch oder sonst was. Halt einfach eine, die wirklich komplett connected und wo es halt Klick macht. Ich glaube, dann würden die anderen auch davon profitieren. Momentan ist es halt eher so, ja, so ein Wellending. Es ist so mal gut, mal so, aber es ist halt nichts, was einen richtig packt und das fehlt ein bisschen. Wobei die beiden wirklich im Matchverlauf, anfangs war es halt ein bisschen sloppy. Es ging da halt sehr viel um, ja, den anderen zu beeindrucken oder beziehungsweise die andere zu beeindrucken. Danach wurde es halt deutlich besser, intensiver. Es gab halt auch spektakuläre Moves. Nyla Rose hat vor allen Dingen ihre Kraft demonstriert und Chris ist halt großes Risiko eingegangen, halt durch diese beiden Dives nach draußen, durch die Ringseile. Das sah halt schon gut aus. Da wurde es auch schon deutlich besser. Aber irgendwas fehlte bei mir bei dem Match. Nicht nur, weil die Crowd halt sehr ruhig war, kein Wunder, und die Damen es schwer hatten, sondern auch vom Matchablauf her. Irgendwas fehlte da einfach.
Ja, ganz am Anfang war es ja auch noch so ein Abtasten. Und wie du es gesagt hast, die beiden wollten dem anderen erstmal zeigen, was sie können und den anderen vielleicht beeindrucken. Shoulder Tackle, da gab es ja ein hartes Shoulder Tackle, was Chris Statlander zu Boden gebracht hat. Und die wollte dann auf die Beine wieder hüpfen. Das hat nicht so ganz funktioniert. Ich glaube, das vielleicht einfach war das Shoulder Tackle zu hart vorher. Es gab Flipping Resent und Moonsault. Aber das Publikum war am Anfang relativ ruhig. Was sicherlich daran lag, dass die beiden Damen das Publikum noch nicht hatten. Aber wie ich es auch gesagt habe, es lag auf jeden Fall auch daran, dass das Publikum ein bisschen ausgelaugt war von dem Match zuvor. Die Big Woman Attacken auf jeden Fall von Nyla Rose, die waren sehr dominant, aber dann die Suicide Dive, die du angesprochen hast, und dann gab es eine Aktion, wo spätestens das Publikum wieder da war, eine bekannte Aktion von Nyla Rose, wo sie ihre Gegnerin übers oberste Seil legt und dann diesen Leg Drop vom obersten Seil zeigt, und hier ist aus dieser Over-the-Top-Aktion ist dann Chris Statlander in den Handstand gegangen, und das sah fantastisch aus, das fand ich super.
Ja, da ist sie quasi so ausgewichen und ein paar Meter so auf den Händen gegangen. Das war super, das war auch wirklich, wie du halt sagst, die Phase, ab der es halt ein bisschen, ja, was heißt ein bisschen, da hat es halt connected, da hast du halt gemerkt, die Crowd kommt wieder rein, und da war auch bei beiden eher mehr Sicherheit zu spüren. Da gab es halt deutlich auch intensivere Moves, und da hat auch Chris deutlich gezeigt, dass sie sehr athletisch ist.
Das ist richtig. Am Ende, ganz am Ende, gab es versucht der Headsister vom obersten Seil von Chris Statlander an dem Native Beast Nyla Rose. Die war zu stark, die hat sie nicht runterbekommen, es gab die Powerbomb am Ende, und ja, der Sieg für Nyla Rose, und damit blieb sie auch, wie wir alle erwartet haben, glaube ich, auch Women's Champion von AEW.
Ja, ist auch richtig so. Du brauchst halt einen starken Champion, der wird so aufgebaut. Mal gucken eher, wer die nächste Fädengegnerin ist, weil ich glaube es nicht, dass es da jetzt noch irgendwie dolle Rematches geben wird.
Ja, was glaubst du, wer könnte jetzt kommen, wer könnte folgen auf den Titel? Also Chris Statlander ist jetzt vielleicht erstmal draußen, aber Hikaru Shida vielleicht doch eine Britt Baker?
Ja, Britt Baker hat man ja versucht, ich bin eher bei Ersterem. Also das ist schon wahrscheinlicher, glaube ich, aber schwer zu sagen, das ist eben vielleicht auch mein Problem. Gibt es da jetzt keine Gegnerin, wo ich sage, das ist es wieder, das Wort organisch, das bietet sich einfach an, das ist halt logisch. Wird man herausfinden. Also ich weiß es wirklich nicht. Ich kann da jetzt auch keinen Namen tippen.
Eben, ist schwierig zu sagen. Mir fällt da nämlich jetzt auch keiner ein, wer jetzt eben kommen kann. Warten wir es ab, was kommt. Was als nächstes kam, war ein kleiner Werbespot für den Podcast von AEW unter dem Titel Unrestricted. Den gibt es seit letzter Woche. Und da ist einer der beiden Sprecher der heimliche Star von AEW, sag ich jetzt mal. Und zwar niemand geringeres als Aubrey Edwards, ist Sprecherin hier im Podcast zusammen mit Tony Schiavone. Hast du die schon mal in den Podcast reingehört?
Das nicht, aber ich finde sie super.
Aubrey Edwards ist...
Also ich finde es generell toll, dass es halt sowas gibt wie ein Ringrichter bzw. eine Ringrichterin, die einen Charakter hat. Also ich finde das cool.
Ja, das ist fantastisch. Und gerade sie, ich habe es gesagt, man kann das schon so sagen, der heimliche Star von AEW, oder? So ein bisschen.
Ja, man hat es auch später gesehen. Also sie wird ja auch entsprechend eingesetzt und es funktioniert. Und ich finde, diesen Ansatz, den kann man auch ruhig ein bisschen weiterführen, dass man halt wirklich sagt, je nachdem, welcher Ringrichter im Ring ist, kann ein Match auch anders ablaufen. Du merkst ja auch zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, wie der Name heißt, es gibt den einen Ringrichter mit der Glatze, der ja schon mal ein paar gebotscht hatte. Bei dem Match-Announcement wird ja auch gerne der Ringrichter halt genannt. Und als sein Name gefallen ist, da gab es halt Buhrufe. Und das finde ich halt cool, weil das, ich finde, es ist halt beim Wrestling, es kommt nicht nur auf die Wrestler an, sondern ein guter Ringrichter kann auch was ausmachen.
Ganz genau. Also man hat ja wirklich, ich finde auch wirklich charismatische Ringrichter bei AEW und Chris Ramsburg auch, den finde ich auch super. Also da ist schon einiges geboten. Charismatische Wrestler hatten wir jetzt auch im nächsten Match und MJF gegen Cody. Sag mal was zu der Fehde, wie du den Aufbau der Fehde fandest, weil ich bin ja wirklich... Ich hab ja in Superlativen geschwollen, wie heißt das Wort?
Geschwelgt. Keine Ahnung.
Geschwelgt.
Sag mal einfach, du warst in
ich bin begeistert. Superlativen. Ich bin einfach begeistert von dieser Feder. Wie sieht es bei dir aus, lieber Kai?
Wie kannst du da nicht begeistert sein? Also das ist einfach nur mega. Und ich finde, Cody ist halt ja der MVP des letzten Jahres. Und für mich wird es wahrscheinlich auch diesen Jahres, was der da abreißt, an Connection, an Emotionen aufbaut. Das ist ja fantastisch. Und die Fehde begann ja mit den Heel-Turn von MJF, ging dann ja weiter, dass halt Cody wollte unbedingt, das macht Cody momentan gerne in Fehden, dass er halt unbedingt so ein großes Ziel hat und dafür alles riskiert und opfert. Er wollte unbedingt dieses Match. MJF hat ja gesagt, ja, okay, aber erstmal drei andere Sachen, unter anderem auspeitschen. Und da gab es auch das fantastische Käfig-Match mit diesem Mega-Bump, wo Cody vom Käfig aus runter mit gesprungen ist mit Moonsault, wobei er sich den Zeh gebrochen hat, was dann auch noch später in der Story eingebaut wurde. Nein, die Fehde ist halt super, allein schon deshalb, weil sie wurde lange aufgebaut. Und ich glaube, da sind wir ja alle bei Headlock der Meinung, gute Fehden brauchen Zeit und hier hat man sich wirklich richtig viel Zeit genommen und entsprechend hoch ist auch das Interesse oder bist du als Fan involviert emotional, was den Payoff angeht, weil du möchtest dann unbedingt dieses Aufeinandertreffen und hier gab es das endlich und das Promo-Video, das geht eben sehr, sehr lange vorher, unbedingt anschauen, das geht, glaube ich, fast 3 Minuten, super, das fasst alles zusammen, das baut Emotionen auf und vor allen Dingen halt wieder die Sympathie zu Cody und MJF als mega unsympathischen, arroganten Heel, der seinen Freund hintergangen hat, der ihm doch alles geben wollte. Ist fantastisch. Und was ich aber gerne anmerken will, bevor wir jetzt zum Match oder zu den Entrances kommen, kann es irgendwie sein, dass MJF ein bisschen im Bronzespray gebadet hat?
Da wollte ich auch gleich drauf sprechen kommen. Aber lass mir erst ganz kurz nochmal auf die Fehde nochmal ganz kurz ein paar kleine Worte sagen. Die Fehde ging ja schon deutlich, also oder die Geschichte der beiden, die ist ja schon noch deutlich länger als AEW eigentlich ist. Die beiden sind ja schon Freunde. Der MJF war der Protégé von Cody schon lange bevor es AEW gab in den Being the Elite Episoden auf YouTube und auch, man hat das ja schon alten Geschichten auch immer so gesehen. Man hat es nie verstanden. MJF überall, der Heel, der ist doch so ein kleiner arroganter Typ und Cody der Face, warum kümmert er sich um diesen MJF? Warum ist der, und MJF immer, ja, Cody, mein bester Freund, das ging schon ewig, lange bevor es AEW gab. Und auch dieser Turn, der war ja logisch, dass es den irgendwann geben soll. Und dieser Moment war einfach groß. Und wie man es auch weitergeführt hat mit diesen Ten Lashes, mit dem Käfigkampf, wie du es gesagt hast, und mit dem nicht attackieren dürfen. Und diese ganze Geschichte, der MJF einfach so gut dargestellt. Ich habe ja letztes Mal auch gesagt, MJF für mich aktuell der beste Heel im Business und Cody für mich aktuell der beste Face im Business. Und das haben die mit ihren Entrances jetzt auch nochmal bewiesen. Du hast gesagt, das Bronzespray, also dieser, das war ja, glaube ich, extra so gemacht. Ich glaube, MJF hat sich extra so extrem nochmal gebräunt. Man hat ja sogar um die Augen so ein bisschen weißer gesehen und an einigen hinteren Ohren. Ich glaube, das war absolut.
Und unter den Armen.
Unter den
der Armen. Hat ja komplett unter den Armen alles weiß gelassen und das sah halt schon sehr skurril aus. Und oft, wenn er auf dem Boden lag, hat er die Arme auseinandergerissen. Das sah halt lustig aus. Die Entrances fand ich übrigens sehr cool. Also MJF hatte halt, ich fand diesen senkrechten Bildschirm da sehr passend mit halt diesem Muster von dem Schal, den er halt immer trägt. Er hatte ein eigenes Outfit, kam Bodyguard raus, passt. Und Cody hat halt eine Liveband.
Den Barbary-Schal. Aber ganz bevor du zu Cody kommst, lass noch mal ganz kurz bei MJF bleiben. Das Outfit, der hatte einen neuen Mantel, der hatte ein komplett neues Outfit, dieses Gebräune. Als ich ihn so gesehen habe, so muss ein Heel aussehen. Der sah für mich einfach aus wie ein Star. Wie ein richtiger, richtiger Star. Ich fand das Wahnsinn. Also das war MJF.
Ja, er hat ja unglaublich. Er hat auch den Entrance zelebriert. Ja. Also mit dem stehen bleiben, den Ring langsam abziehen, übergeben. Wobei am Ende war es ja doch kein richtiges Übergeben. Das war einfach toll. Ich finde auch, bei ihm ist zum Beispiel, es gibt halt Heels, die wirken alleine super, aber bei ihm passt halt genau diese Tatsache, dass er einen Bodyguard neben sich hat, super.
Ja, da passt es einfach super hin. Gerade so Wardlow, der passt gut an seine Seite, finde ich. Der profitiert ja auch so ein bisschen davon. Und lass uns zu Codys Entrance kommen. Du hast gesagt, mit Liveband, Downstate hat sein offiziellen Theme quasi performt auf der Bühne. Das war cool, man hat ihn Backstage, also zum Ring laufen sehen mit Brandy und Arn Anderson, Brandy Rhodes und Arn Anderson. Aber dann spielt die Band und dann kam Cody nicht alleine, sondern mit der gesamten Nightmare Family. Unter anderem Dustin Rhodes war dabei, Stephen Amell war dabei. Stephen Amell, der Queen Arrow, den wir jetzt auch schon im Wrestling bis ein paar Mal gesehen haben, hat ihn begleitet. QT Marshall, wo wir wissen, der gehört ja auch dazu. Und das war schon ein cooler Moment und das war schon Big Feeling, fand ich. Also ich fand das geil. Und auch diese Hals-Geste von Arn Anderson ganz am Ende nochmal in Richtung.
Ja, das war auch super. Ein
cooler Moment. Das kennen wir ja von Arn Anderson. Das kennen wir auch von anderen Leuten, die mal bei den Four Horsemen waren. Aber bei Arn Anderson, von Arn Anderson kennen wir es auch. Und das war ein geiler Moment. Dann zieht.
Ja, es ist halt vor allen Dingen, war halt erstmal so eine legendäre Geste. Auch hier dieses angemalte Tattoo am Hals von Cody.
Das war nicht angemalt übrigens. Gepasst. Da müssen wir leider drüber reden.
Ist ein echtes?
Das ist leider ein echtes Tattoo.
Was heißt denn leider?
Ja, wie gefällt dir das?
Ich mag Tattoos.
Wie magst du dieses Tattoo? Es ist ja das neue Logo quasi, das Logo der Nightmare Family. Das hatte sich am Hals. Ich weiß, man hat schon gehört, dass Brandy Rose das Tattoo nicht so mag. Wie findest du das Tattoo?
Ich find's gut.
Ja.
Aber es liegt auch wirklich daran, ich mag halt Tattoos. Ich habe selber Tattoos und ich finde das halt cool, vor allen Dingen, weil da halt der Skull mit drin ist und so. Das passt. Was ich bei dem Entrance fast noch am allercoolsten fand, war irgendwann die Kameraperspektive von der Rampe aus von vorne und Cody Rhodes und seine ganzen Leute, aber er ging halt voran. Das hatte ein bisschen was so ja, erinnerungsmäßig an Rocky 2, wo er dann halt die Treppe hochrennt und hinter ihm ist halt so quasi die ganze Armee von Leuten, die zu ihm halten.
Ja, das war.
Und ich finde, das passt halt zu Cody super, weil er ist halt wirklich dieser. Ja, die ganze Company steht halt eigentlich hinter ihm. Das kommt später im Match übrigens noch mehr raus. Aber. Das fand ich sehr wichtig, weil das macht einfach diesen Charakter aus.
Das war ein super Moment. Also das ganze Match, wir lassen uns gleich mal chronologisch ein bisschen Match durchgehen. Ich will noch mal ganz kurz auf das Tattoo zu sprechen kommen. Also ich finde es eigentlich hässlich. Ich finde die Position nicht gut und es ist auch viel zu bunt. Das passt. Vielleicht gewöhne ich mich noch dran. Bin gespannt. Aber wenn du das so magst, du lass es dir doch selber stechen an der gleichen Stelle. Warum nicht? Das könnte dir vielleicht auch stehen. Dann, werden wir sehen, ob du auch Teil der Nightmare Family werden.
Nein. Meine Tattoos sind alle so, dass ich theoretisch, wenn ich ein Hemd anhätte oder einen Sakko, man nichts sieht.
Also hast du ein Arschgeweih?
Ich habe ein Arschgeweih, aber sowas, ich habe so einen riesen Hintern, da ist aber mehr als ein Geweih.
Kommen wir zum Match. Cody wollte direkt quasi die Attacke ansetzen. Er hat jetzt lange warten müssen, MJF zu attackieren, wollte direkt auf ihn losgehen, aber der ist erstmal abgehauen.
Genau, der ist erstmal raus, der ist dann, typisches, ja, wie soll man sagen, eigentlich feiges Heel-Verhalten, aber bei ihm ist es halt eher dieses intelligente Heel-Verhalten, dass er halt Cody erstmal aus dem Weg gegangen ist, er ist auch in die Crowd dann rein. Und da mal eine Frage an dich, hast du schon mal erlebt, dass ein Heel so mit der Crowd umspringt? Also er hat halt einem Zuschauer die Kappe vom Kopf geschlagen, einen anderen hatte Bier ins Gesicht gespritzt. Ich habe da nur gedacht, holy shit, das ist gerade so mit der coolste und dreisteste Heel, den ich ever gesehen habe. Und zweitens die Frage direkt hinterher bei mir im Kopf. Oh, ich hoffe, da rastet jetzt keiner aus.
Ja, das kann gut passieren, wenn er da an den Falschen gerät. Also dem Fan, den er die Kappe vom Kopf gehauen hat, der hat ja erstmal danach nochmal gelacht. Der hat sich, glaube ich, gefreut. Cool, MJF, der attackiert mich. Und ich würde mich nicht freuen, wenn ich im Publikum bin und dann wird mich ein MJF mit Bier bespritzen. Ich glaube, ja.
Ja, ich fände das halt super, weil wenn du halt wirklich Fan bist und so drin bist, gehört das für mich irgendwie, es gehört nicht dazu, aber es ist halt irgendwie, du bist dann ein Teil davon und für mich haben diese paar Sekunden, die er draußen war, einfach noch mehr dieses heelische Gimmick so unterstrichen, von wegen, ich möchte dich hassen, aber ich habe Spaß dabei, dich zu hassen.
Gut, du würdest an deinem T-Shirt stehen, ich müsste ja meinen Markenanzug in die Reinigung bringen, das ist nochmal ein Unterschied.
Ich bedenke, dass ich kein Bier trinke eigentlich.
Ja, dann ist es noch besser, da hast du endlich mal Kontakt zu Bier, dann trink es in die Haut ein, dann wirst du vielleicht auch mal normal, das ist vielleicht auch ganz gut.
Nein, aber das war fantastisch und vor allen Dingen eine Kleinigkeit hat mir da super gefallen. Und zwar bei der Match-Ansetzung habe ich gedacht, ja, Arn Anderson, okay, jeder hat halt jemanden dabei stehen, vielleicht gibt es ja irgendwie einen Bump. Aber hier wurde das halt sehr sinnvoll eingebaut. Und zwar war Arn Anderson halt wirklich derjenige, der im Grunde ja die Mentorenrolle ein bisschen übernommen hat und halt Cody gesagt hat, nee, geh jetzt nicht zu ihm, das ist eine Falle. Und bleib cool, warte im Ring. Und er halt wirklich der Routinier, der so viel Erfahrung hat, hat halt wirklich da ja, sich Gedanken gemacht. Es wirkte halt so, als wenn Arne Anderson ein bisschen so der wäre, der so einen Schlachtplan mit dabei hat. Und halt nicht nur als, ja, moralische Unterstützung da ist, sondern halt auch als Hilfe einsteigt.
Ja, das, ich finde auch die Art und Weise, wie man Arne Anderson hier darstellt, finde ich super. Das passt auch irgendwie. Am Anfang war ich mir nicht sicher, habe ich ja gesagt, braucht man den, braucht Cody den? Dachte ich, nee, der braucht den nicht. Aber ich mach das richtig. Irgendwann wird es, glaube ich, zum Heel-Turn kommen oder zum Break-Up. Aber hier hat man es noch nicht gemacht. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Und ich finde auch wirklich, das passt, der Mentor, der dann gesagt hat, nimm dich ein bisschen zurück, geh jetzt wieder zum Ring und all so Sachen. Das macht man schon richtig gut. MJF noch draußen, es gab Coward-Rufe, Feigling und so, und wie er sich da verkauft hat. Also wahnsinnig. Ich finde das unglaublicher Heel-Work. Das macht er richtig, richtig gut. Irgendwann ist er dann doch im Ring und da gab es erstmal eine Tracht Prügel für ihn. Den Rhodes-Uppercut, den Cody-Cutter. Und dann war ein MJF schon platt, der lag schon einfach so im Ring und Cody geht aus dem Ring und ich frage mich gefragt, wo geht er denn hin? Ging es dir auch so?
Ja, also ich hab gedacht, okay, der holt jetzt vielleicht irgendwas raus, aber in Wahrheit ist er einfach nur hinter die Stage sogar gegangen und hat den, glaube ich, größten Anlauf aller Zeiten für eine Clothesline genommen.
Zumindest in der Geschichte des Wrestlings war das wahrscheinlich der größte Anlauf überhaupt, das ist Wahnsinn. Ich fand die Aktion super. Und dann den Alabama Slam in so einer Swinging-Variante, hat sich ja mehrmals gedreht und dann Pause, kurz nochmal Cody, also und hat dann kurz nochmal weitergedreht und das Publikum ist da auch schon abgegangen, so richtig. Also.
Ich wollte gerade sagen, das sind nochmal genau die Kleinigkeiten, die Cody Rhodes echt ausmachen, dass der halt merkt, worauf reagiert eine Crowd. Ja. Gerade diese Kleinigkeiten können in einem Match sehr viel ausmachen. Oder wie vorhin bei Kenny Omega dieser Kick bei 1 raus. Und hier ist es halt genauso, einfach diese Pause, so Sachen, die du vielleicht nicht erwartest. Ja. Immer kurz mal deine Erwartung unterbrechen von gesehen. Nee, ich mach nicht, was du rechnest, sondern ich mach was anderes. War super.
Das war fantastisch. Draußen gab es noch dann die Brandy Rhodes, nahm eines ihrer auch ein Getränk und hat es auf Wardlow geschüttet. Auch ein schöner Moment. Irgendwie Brandy zum Glück wieder da, wo sie eigentlich hingehört, an die Seite von Cody und jetzt nicht in einer Geschichte, die sie eh nicht tragen kann. Also auch Brandy ist in eine gute Richtung eingeschlagen. Ich fand ja auch die Aktion auch cool gegen Wardlow. Dem hat es nicht so gefallen. Allen Dingen,
das wirkte für mich wieder wie dieser Schlachtplan.
Ja.
Das wirkte für mich nicht von wegen eher zufällig, sondern nee, ich provoziere dich jetzt und du kommst da lang und Cody weiß Bescheid und Arne auch. Also für mich war das halt wirklich als Zuschauer, ich habe einfach nur gedacht, okay, ihr habt wirklich einen Plan dahinter und ihr wollt erstmal diese Gefahr ausschalten, damit dann Cody wieder mehr Zeit hat, um MJF zu verprügeln.
Das ist richtig, richtig. Also es gab dann wieder den Suicide Dive von Cody nach draußen, mit dem er sich auch schon mal verletzt hat auf der Rampe. Wir kennen die Aktion. Aber dann irgendwann hat es doch MJF doch geschafft, ein bisschen Oberhand zu gewinnen. Natürlich durch Heel-Taktiken. Wie sollte es anders sein? Und dann kam die Aktion mit dem Schuh, die dir besonders gut gefallen hat.
Ich fand das toll, weil du hast halt eine reale Meldung, die du halt über die News Sheets erfährst, in die Storyline eingebaut, eben die Tatsache mit dem gebrochenen Zeh. Und dann hat er halt den Schuh, beziehungsweise die Stiefel, ausgezogen, vom Fuß rausgerissen er. Und dann, sagen wir mal, er hat dann den Zeh auf ungewöhnliche Art und Weise mit den Zähnen bearbeitet.
Ja, sagen wir mal so, wir können es ja richtig benennen.
Er hat einfach reingebissen, volles Käsebauch in den Mund genommen.
Und dieser Moment einfach, das ist so unglaublich. Oder dass man das auch noch so feiert und dass man diesen Moment auch so geil findet, dann, allein weil er einfach so gut aufgebaut war. Man hat Reales mit Geschichte vermischt, wie du es schon gesagt hast. Und das Publikum ist apeshit gegangen, weil jemand einem anderen in den Zeh gebissen hat. Also unglaublich.
Ja, aber das kann ja auch Wrestling ausmachen, einfach Spaß haben. Und das war halt auch wirklich, ich meine, wir haben ja auch schon genug Stinkefuß-Matches gehabt und so weiter, die halt schrecklich waren. Aber hier passte das. Vor allen Dingen, du hast halt als Fan, der halt mit Cody leidet, weil Cody das einfach verdammt gut macht, nur gedacht, oh nein, der gebrochene Zeh, was muss das wehtun, wenn man da noch reinbeißt? Ja. Weil du hast ja auch noch die Zähne gesehen.
Ja, ja.
Und das war halt richtig gut. Und du hast halt gesehen bei MJF, er war halt wirklich jetzt nicht unbedingt durchgehend dieser feige Heel, sondern halt auch wirklich dieser kluge Heel, der genau diese Nachteile für sich ausnutzt. Er hat ihn auch gerne mal auf den Fuß getreten.
Ja, er hat ihn gerne auf den Fuß getreten, auch vorher, das hat er auch noch gemacht. Also MJF wieder ein super Heel. Wardlow wollte nochmal eingreifen, es gab dann die Aktion mit Arn Anders und dem Stuhl nochmal, der hat dann nochmal geholfen als Mentor. Und irgendwann hat MJF dann auch angefangen zu bluten wie ein Schwein.
Hast du eigentlich gesehen, wo das passiert ist? Weil das habe ich nicht ganz verstanden. Ich meine, das war ein Bladejob.
Naja.
Aber ich habe halt vorher keine Aktion gesehen, wo ich jetzt gedacht habe, der ist gerade mit dem Kopf aufgeprallt.
Ich konnte es mir auch nicht so ganz erklären. Das ist ja, er kam ja dann wieder zurück in den Ring, als die Aktion mit Wardlow draußen war. Und da konnte ich mir auch nicht ganz erklären, wie das passiert ist. Keine Ahnung, vielleicht ist er auch einfach aus dem Ring gefallen.
Aber es sah auf jeden Fall gut aus. Es war ein guter Cut irgendwo innerhalb der Haare,
ja,
beim Haaransatz. Und hat halt gesuppt wie Sau und auch das ganze Match über. Da fand ich, ich mag halt die Kleinigkeiten, wenn halt die Kommentatoren dann zum Beispiel anmerken, oh, das könnte jetzt auch ein Nachteil sein, weil wenn er zu viel Blut verliert, könnte er immer schwächer werden.
Ja, und das Blut geht in die Augen und so weiter. Das sind ja
genau, das finde ich halt gut, wenn man das halt taktisch auch nutzt und Cody dann auch gerne mal dann extra den Kopf bearbeitet, direkt danach.
Ich hätte das Blut, klar, Blut macht das noch ein bisschen intensiver, das haben wir schon mal gesagt. Ich hätte es jetzt hier noch nicht wirklich gebraucht. Und, aber gut, das ist ein Cody-Match, da blutet man ja, da blutet zumindest einer immer gerne in einem Match von Codys im Moment.
Das stimmt, das ist Tradition. Das
wahrscheinlich war es einfach nur, es war Tradition, man musste einfach beibehalten. Wer soll heute
bluten? Es war einfach zu früh. Also es war wirklich in dem Match noch in der Phase, wo es einfach noch nicht hätte sein müssen. Ich glaube, das wäre halt besser gewesen, wenn es später gekommen wäre, wo halt Cody nochmal so stark die Oberhand hatte.
Es gab, danach gab es eine Aktion, ja, mit Wardlow nimmt Brandi Rhodes nach oben. Also nimmt sie einfach hoch und das gefällt einem Cody natürlich nicht. Der wollte eingreifen mit dem Kick, aber Wardlow ging zur Seite und Arne Anderson wurde von dem Kick getroffen. Das war auch ein Moment, der sie überraschend kam.
Ja, vor allem mal so ein bisschen Matchwende.
Ja.
Das war halt, Arne Anderson wurde getroffen, Cody war komplett geschockt, Ringarzt eilte sofort zur Hilfe und auf einmal, das ist halt für mich die Storyline dahinter, ist dieser Schlachtplan komplett passé. Weil da liegt jetzt einer und jetzt ist ja, die Aufmerksamkeit auf ihn, Cody ist abgelenkt und das wird dann halt vom Heel eiskalt ausgenutzt.
Das wurde ausgenutzt und dann auch mit dem Low Blow unter anderem. Dann hat MJF für kurze Zeit die Oberhand irgendwie gehabt und das war auch ein, also da mit Heel-Taktiken. Der hat sich einfach, die ganze Match gab es einfach nur Heel-Taktiken von MJF. Keine richtige krasse Aktion, das hat man richtig gut aufgebaut. Es gab dann noch einen Suplex aus dem Ring, wo beide aus dem Ring gefallen sind. Das sah ein bisschen böse aus.
Das war so eine der krassesten Aktionen, die ich bislang im Wrestling gesehen habe, obwohl das eigentlich simpel ist. Weil das war halt, es war ein Suplex nach außen. Also Cody hat MJF nach draußen halt per Suplex gehebelt, aber MJF hat weiter festgehalten, dadurch halt Cody hinter sich hergezogen. Das sah richtig übel aus. Also ich fand, das war halt so ein Move, wo du einfach denkst so, oh mein Gott, das tat jetzt gerade richtig weh.
Das tat auch. Das sah auch so aus, als es richtig weh tut. Und ich meine, du sagst simple Aktion, aber die ist eine sehr gefährliche Aktion gleichzeitig. Also
ja, sagen wir nicht so spektakulär wie halt, was ich, Canadian Destroyer oder so.
Das stimmt.
Aber das war halt einfach in dem Moment wirklich für mich so, hui, damit habe ich jetzt nicht gerechnet und vor allen Dingen, das habe ich jetzt noch nicht wirklich oft gesehen.
Nicht so spektakulär, aber dennoch umso wirkungsvoller war das Slugfest, die Schläge hin und her, die mit dem Bionic Elbow enden sollten, in Anlehnung an Dusty Rhodes, es gab dann noch Dusty Chance, aber ein MJF, der konnte sich nicht mehr auf Wissen halten, ist einfach umgefallen, bevor er den Bionic Elbow abbekommen hat, auch eine tolle Aktion.
Ja, das war super. Und da war auch wieder genau mit den Erwartungen spielen. Jeder ist da drin, die Crowd feiert das richtig ab, dann und jetzt kommt der Elbow und dann MJF lässt sich einfach nur fallen zu Boden, sackt in sich zusammen. Und die Kommentatoren haben es auch richtig gesagt. Die haben halt gesagt, ja, er hat das Einzige gemacht, was er hätte machen können.
Ja.
Und das war halt wieder nicht unbedingt der Feige, sondern halt einfach, er ist auch ein verdammt kluger Heel. Und das gefällt mir bei ihm.
Das haben wir dann auch gleich nochmal gesehen, was ja nochmal als quasi als klugen Heel bezeichnet. Es gab ja noch ein paar Aktionen. Den Double Cross, den Finisher, den er geklaut hat quasi von Cody, der führte nicht zum Sieg, da gab es nur einen Two-Count. Und dann wollte ein MJF den Gürtel nutzen. Wie fandst du das? Den Gürtel von
Cody? Ja, es war halt wieder eine Anlehnung an die Peitschenschläge.
Genau.
Aber es kam ja nicht wirklich dazu.
Nee.
Aber stattdessen, mal ganz ehrlich, also ich habe in Wrestling wirklich viel erlebt.
Ja,
ne?
Ja.
Ich habe gedacht, als Cody anschließend den Belt nimmt und zuschlägt, von wegen, oh nein, mach das doch nicht, das gibt ein DQ. Aber dann hat man das Beste gemacht, was man hätte machen können. Weil, sind wir mal ehrlich, AWDQs gibt es irgendwie fast nie. Es gab bis zuletzt das erste Mal eins. Dass er dann zum Ringrichter ging, der halt den Belt ihn abnehmen wollte und sagte, nee, nach dem Motto, der hat mir so viel angetan, der hat es verdient. Und dann, das war so die geilste Aktion, die ich ever von Referee gesehen habe, dass der dann sagte, ja, okay, dann mach. Und allein diese Tatsache, die halt dieses Verhalten ja, relativiert hat, beziehungsweise halt dieses, die Company steht hinter dir, wir können das ja alle nachvollziehen. Das fand ich super. Wie fandest du das?
Ich fand, die Gürtelschläge haben ja noch nie zu einer Disqualifikation geführt. Du hast gesagt, Disqualifikation ist bei EW eher schwieriger, da lässt man ein bisschen mehr durchgehen. Erklären wir es mal so. Ja, ich fand die Aktion, also ich habe mich auch gefragt, was hat der jetzt zu ihm gesagt? Hat er jetzt zu ihm gesagt, hier, der hat mir so viel angetan, ich will es ihm jetzt heimzahlen? Oder hat er zum Referee gesagt, hier, ich bin dein Chef? So.
Nee, der hatte, ja, ich weiß. Das wirkte auch so von wegen, der hat immer auf ihn gedeutet,
ja, klar. Und
gesagt, von wegen, hör mal, ich konnte das als Fan nachvollziehen. Und das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt. Ich habe gedacht so, ja, hör mal, er wurde so oft geschlagen, er hat das alles durchgemacht, jetzt lass ihn doch bitte. Und die Crowd ist ja komplett abgegangen, als der Referee sagte, okay, mach, ich guck weg.
Ja. Ja, das, also klar war es so, also das war ein toller Moment auch, fand ich auch cool. Arn Anderson war mittlerweile wieder auf den Beinen. Wer nicht mehr auf den Beinen war, war ein MJF, der lag auf dem Boden und hat geweint und hat die Füße von Cody quasi festgehalten, dass er ihn jetzt nicht mal hochnimmt. Und das war auch ein cooler Moment, wo man dachte, dieser fucking Heel, jetzt versucht er sich wieder anzubiedern. Nee, es kam ganz anders. Nach der Umarmung gab's ein Spucken. Er hat Cody Rhodes angespuckt und dann kannte Cody einfach genug.
Ja, und vor allen Dingen, es war halt einfach wieder dieses Spiel mit den Erwartungen, weil du denkst, okay, jetzt der weinerliche, feige Heel. JR hatte das halt gut gesagt, ausnahmsweise mal. Von wegen, ja, die Krokodilstränen, die kennen wir ja schon. Und jeder dachte, als dann die beiden voneinander standen, so, oh, gleich gibt's einen Low-Blow, Weil feige? Nee, nicht feige, sondern spuckt ihn voll ins Gesicht. Und du dachtest so, okay, das war gerade das Dümmste, was du hättest machen können. Cody ist komplett ausgerastet, aber später in der Wiederholung hat man gesehen, dass er genau diesen Moment haben wollte, dass Cody austickt, nicht auf ihn achtet, damit er in der Zeit in die Hose greifen kann und sich diesen Ring anziehen kann.
Genau, so genial. Es gab zwar zwei Crossroads, aber dann gab es außerhalb der Sicht des Referees den Schlag mit dem Dynamite Diamond Ring, den er sich vor einigen Wochen gewonnen hat. Interessant, da auch wieder den Bezug dazu schaffen. Also wirklich grandioses Storytelling. Schlag mit dem Ring, ja, und der Pin, der Sieg für MJF.
Da gab es einen richtigen Undertaker-Streakbruch, ja. Feeling oder Reaktion bei dem Publikum, weil es war plötzlich totenstill und du hast so viel geschockte Gesichter gesehen, dass es halt wirklich ein bisschen war wie bei Undertaker gegen Lesnar, weil du einfach nicht damit gerechnet hast, weil jeder dachte, okay, jetzt kommt der große Payoff und Cody macht ihn halt fertig. Und Cody war ja auch schon in Situationen, wo er MJF hätte pinnen können, wo er sogar den Kopf gehoben hat, so, nee, ich bin noch nicht mit dir fertig, was sich halt jetzt dann gerecht hat. Und MJF hat den Sieg eingefahren. Und das war halt wirklich so ein What-the-fuck-Moment.
Ja, ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran. Ich habe ja damit gerechnet, dass MJF quasi mit der unfairen Aktion am Ende gewinnt. Das haben ja vielleicht einige. Aber die Aktion kam so aus dem Nichts. Und ich glaube, man hat sein Publikum auch nicht so richtig gesehen, dass er mit dem Ring zugeschlagen hat. Genau. Das kommt ja auch noch hinzu. Fürs Publikum war das einfach ganz plötzlich nach so einer Aktion, nach dem Schlag, ist es vorbei. Und deswegen auch so noch mehr überraschte Gesichter, als es nicht ohnehin schon gewesen wären wahrscheinlich.
Ja, aber vor allen Dingen hast du als Zuschauer genau diesen Moment dann halt gehabt. Ich habe es anfangs auch nicht gescheckt. Ich habe gedacht, oh, wie, der ist jetzt gerade K.O. gegangen. Und dann die Wiederholung war dann wirklich so, wo es Klick gemacht hat, wegen, das war verdammt klug von der Taktik her.
Ja, das war fantastisch. Also schöner Moment und Publikum, wie du es gesagt hast, kann es nicht fassen. Und der Blick von MJF, hast du gesehen, der war ja auch fertig. Also dieser Blick, als er dann abtransportiert wurde von Wardlow, das war unglaublich, wie er geschaut hat. Die Augen nur noch so halb auf. Ja. Der war aber nicht mal ganz auf dem höchsten Punkt seines Schaffens irgendwie. Der war schon fertig. Und auch die Theme, die haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen von MJF, die finde ich auch irgendwie fantastisch. Die passt einfach irgendwie zu ihm.
Ja, passt super. Also, ja, was willst du sagen? Der ist halt ein super Heel. Der hat eine passende Musik, jetzt auch ein cooles, passendes Outfit dazu gehabt. Er hat einen Bodyguard, der zu ihm passt. Er hat eine Waffe, die sogar zu ihm passt, weil halt so ein Diamond Ring, das ist halt auch irgendwie, das passt zu diesem Charakter.
Ja, den er ja unfair auch nochmal gewonnen hatte, erstmal davon, also bei dieser. Ja. Ja, also das ist schon eine fantastische Geschichte. Also das ist alles richtig gemacht und MJF, ja, konnte nicht mehr feiern, weil er einfach so fertig war. Und Cody, der ging doppelt geschlagen. Einmal geschlagen im Match und einmal niedergeschlagen, dann auch aus dem Ring. Und wie geht's mit den beiden noch weiter?
Oh, sehr intensiv. Ich glaube, das wird noch eine längere Fehde sein. Ich muss erstmal sagen, Hut ab für Cody, weil die Angst, die manche halt hatten, wenn er das Sagen hat bei AEW, dass er halt jetzt alles gewinnt und sich nie hinlegt. Das war super. Ich glaube, es wird. Du hast ja vorhin schon erwähnt, dass es ja demnächst mal eine Dynamite-Folge mit einem Ring geben wird, mit zwei Ringen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es da auch mal ein Aufeinandertreffen nicht nur zwischen den beiden gibt, sondern halt auch ein Multi-Man-Match oder zumindest ein Tag-Team-Match im Ring.
Ja, warten wir es ab, wie es da auf jeden Fall weitergeht. Da kommen wir gleich auch nochmal dazu. Es gab jetzt, ich dachte jetzt, hat das nächste Match auch wieder schwer, aber nee, nicht bei Männern in Orange Cassidy, die zum Ring kommen. Es gab noch einen Rückblick. Die beiden standen sich ja tatsächlich mal bei Dark in irgendeiner Art und Weise gegenüber. Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Und ein Rückblick auf die letzte Dynamite-Episode, wo in Orange Cassidy Pack, wie auch die amerikanischen Kollegen sagen ja auch immer, egal. Jedenfalls gab es da nochmal Rückblick, weil da hat sich ein Orange Cassidy Pack gegenübergestellt und hier trafen sie jetzt aufeinander. Pack kam zum Ring und sein Gegner aus From Wherever, Wait, Wherever, mit der auch grandiosen Theme von Best Friends. Die finde ich, ist, glaube ich, mein Lieblingstheme. Und ich
und mein Entrance-Bildschirm, wo einfach nur mit der Hand geschrieben steht, oh, schätze die.
Das ist toll, oder? Das ist Wahnsinn, das ist unglaublich,
dieser Typ. Ich fand das super und nett zu wissen, die Informationen, die halt JR sagte, dass im AEWShop.com, im Shop AEW.com hat er natürlich wieder einen Botsch gemacht, dass es das meistverkaufte Merchandise ist von Orange Cassidy.
Ja, Wahnsinn.
Und das glaube ich auch, man sieht ja auch mittlerweile immer öfters auch bei Dynamite verkleidete Leute, mit Jeansjacken halt und so, in seinem Style. Und der Typ ist so over und ich gebe zu, meine Frau ist zwischendrin mal eingeschlafen. Ich habe nach den ersten 2 Minuten vom Match zurückgespult, habe sie geweckt, habe gesagt, bitte guck dir das mal an. Das ist der Hammer. Ich kann dir nur nicht erklären, warum ich das der Hammer finde.
Das kann man auch irgendwie nicht erklären. Das ist aber unglaublich. Nochmal kurz zu Orange Cassidy, zu dem Merch. Ich habe neulich bei Rocket Beans zum Beispiel, der Gregor Katsios, den hatten wir ja auch schon mal zu Gast hier beim Gastspiel. Der saß neulich da bei einer Show auch im Orange Cassidy Shirt. Also so, das nimmt auch in Deutschland, kommen mittlerweile Leute damit und tragen. Das ist schon Wahnsinn. Ich habe ja hier eigentlich mit einem kurzen Match gerechnet, vielleicht mit einem witzigen Match. Und weil man muss ja aufpassen, wie man den Charakter Orange Cassidy darstellt. Den hat man jetzt über Monate wirklich heiß gehalten. Und hier hätte man es falsch machen können, man hätte vieles falsch machen können. Aber irgendwie hat man es überhaupt nicht. Man hat dem Charakter eine weitere, wir nehmen es ja jetzt schon vorweg, aber wir kommen gleich noch auf das Match. Wir hätten dem Charakter einfach noch eine weitere Facette geben und ich fand es richtig cool. Also, Orange, dein Fazit gleich. Orange Cassidy kam mit den Best Friends im Ring und ich muss auch jetzt nochmal sagen, ich habe es noch nicht gesagt, aber ich oute mich jetzt, die Best Friends sind aktuell auch mein Lieblings-Tag-Team. Ich finde die super, ich mag die Team. Chucky T ist fantastisch, Trent sowieso, also ich mag die und mit Orange Cassidy, da hat er dann nochmal ein anderes Fan gehievt. Also ich bin ein Riesen-Fan und klar, Orange Cassidy sowieso.
Und vor allen Dingen, Moment, du hast auch noch hier den geilsten Gegner, den du hättest dir aussuchen können, weil du hast den Wrestler genommen, der am grimmigsten von allen guckt.
Ja, am grimmigsten und das ist ja auch so ein, der ist ja so ein reiner Wrestler, der stellt das ja, der diese Showsache und so, das mag er nicht und das ist schon so geil, wie man das einfach aufgebaut hat und
und dann Moment, der Matchstart. Ja. Also,
erstmal Orange Cassidy, kurz Sonnenbrille an, zieht sich einen Ellenbogenschoner an, irgendwie so.
Und dann gab's halt
das Face-Off,
genau, also Cassidy wollte halt die Hände in die Hosentasche machen. Nee, Peck hält ihn davon ab. Dann gab es halt aber doch den Moment, wo Orange Cassidy das gemacht hat. Und dann gab es einfach, ich bin ausgerastet. Also erstmal vorher.
Aber vorher schon,
das Face-Off. Hörst ja schon bei Face-Off, dass die Crowd halt ausrastet wie sonst was. Von wegen Holy Shit und so. Aber dann halt dieses Kick-Duell. Also Orange Cassidy hat halt Peck irgendwann richtig gewaltig getreten. Ja. Und dass der dann zurückgetreten hat nach dem zweiten oder dritten Kick. Und dann gab es halt ein Hin und Her und die Crowd, ich habe sowas beim Wrestling, ich glaube vielleicht bei ECW mal erlebt, dass die Crowd so abgegangen ist, jeden Move gefeiert hat, aber halt eigentlich etwas, was das Gegenteil von dem ist, was du als Wrestling-Fans immer feierst und bejubelst, aber es ist so fantastisch. Ich hing hier, ich habe meine Frau angeschaut, die war am Lachen. Die hat einfach gesagt, das ist so cool, das ist irgendwie, man kann aber nicht beschreiben, warum.
Man muss es einfach sehen. Es gab ja schon die Fight Forever Chance, als es noch diese typischen Orange Cassidy Fight Forever, was war das? Holy fuck. Also, das ist unglaublich, oder? Und dann wieder die Hände in den Taschen und einfach diese, da holt er sich auch die Kraft raus. Und irgendwann.
Aber das Pack mitgemacht hat, das Pack mitmacht, das ist so das Unwahrscheinlichste überhaupt. Und dann machen die da dieses Duell. Und das ist eigentlich so sinnlos und eigentlich müsstest du es hassen, aber das ist so episch. Also, ich kann das halt nicht in Wort fassen. Die ersten Minuten waren halt wirklich das, was du eigentlich als Fan so erwartest. Orange Cassidy macht halt seine Moves. Peck hat halt noch mitgemacht. Du kannst einfach Party machen, bis Peck dann auch irgendwann ernst gemacht
hat. Ja, es gab dann ein richtiges Match auch vor allem irgendwie so. Ein richtiges Match und das war ja mehr oder weniger auf gleicher Augenhöhe, mehr oder weniger so ein bisschen. Nicht ganz natürlich, aber es gab dann später auch richtige Aktionen, so die man dann so gesehen hat, die dann trotzdem aber sinnvoll verkauft wurden. Es fing ja mit, der erste richtige Aktion war so von Orange war dieser Einroller mit dem Crisscross the Legs irgendwie so. Das war schon ganz geil, aber dann die Backbreaker und im Grunde hatte Peck natürlich die meiste Zeit die Oberhand. Also, aber es war.
Ja, vor allen Dingen richtig. Ja, also Cassidy hat halt wirklich gesellt bis zum Gehtnichtmehr und das war auch der Moment, wo ich dachte, oh, Vorsicht, da könntet ihr gerade den Charakter, der so heiß ist, kaputt machen. Eben. Aber was sie halt geschafft haben, ist halt eine weitere Ebene dem Charakter zu geben. Und zwar, dass er halt zwar der Unterlegene ist, aber immer wieder sich aufbäumen kann. Und wenn Cassidy halt gegengesetzt hat, dann hat er halt gezeigt, was für ein starker Wrestler der eigentlich ist. Das war dann halt nicht so von, ein Standard-Dropkick oder so. Nee, nee, da gab es dann halt richtig geile Moves.
Es gab erstmal den Top Rope Suplex oder was, ein Brainbuster. Auf jeden Fall landet der Hart auch auf den Schultern, auf dem Nacken. Und Pax wollte den Pin durchziehen, aber hat dann tatsächlich den Pin verhindert. Hat dann bei 2 hochgezogen. Ja. Und dann, er wollte nämlich noch den Black Arrow ansetzen. Und dann gab es ja die Momente, wo ein Orange Cassidy einfach aus dem Ring gerollt ist. Und da gab es Holy Shit Rufe, weil er zweimal aus dem Ring gerollt ist. Und dann, this is Wrestling Chance. So. Und dann ja. Beim dritten Mal geht dann aber ein, hat es ihm auch gereicht, dann Pack. Und er ist dann an die Stelle, wo ein Orange Cassidy hinrollen wollte. Und der lacht ihn einfach an. Der lacht ihn an. So.
Ja, das war super. Also das war halt für mich wirklich der Moment, wo du merkst, okay, da kommt jetzt gerade die weitere Ebene hinzu. Weil du hast ja Orange Cassidy eigentlich nie lachen sehen. Ja. Und das war halt wirklich der Moment, das war auch, also Pack hat wirklich die ganze Zeit dominiert eigentlich. Bis zu so etwa dem Moment war das doch, oder nicht? Also irgendwann hat halt Cassidy wirklich eine Phase gehabt, wo der dann richtig losging.
Aus dem Nichts, kam jetzt ein Topi, so wie sie, dann Tornado DDT und so wirklich schnelle Aktionen aus dem Nichts irgendwie so, das war verrückt. Und dann, da gab es aber dann auch doch wieder diese typischen Jobs irgendwie zwischendrin mal wieder und dann mit allerletzter Kraft macht er sich die Hände wieder in die Taschen erstmal.
Ja.
Und dann aus dem Nichts den Stunt-Dog Millionär und noch ein DDT vom Top Rope, ein Diving DDT und so, dass sogar ein Pack dann abgehauen ist kurzzeitig irgendwie. Also unglaublich.
Ja, das war halt einfach so, ich glaube, man wollte den Fans mal zeigen, ja, der Kerl kann sogar wirklich wresteln. Aber er hat ja nichts gebotcht. Also das war so fließend, so mit einer Leichtigkeit dabei. Habe ich auch ehrlich gesagt nicht so oft gesehen.
Ja. Also unglaublich. Und dann Airweight Crashes und plötzlich aus dem Nichts tauchten dann die Lucha Brothers auf. Die, woher immer die kamen, das wird sicherlich auch in der nächsten Zeit noch erklärt werden, da bin ich mir sicher. Die attackierten die Best Friends, die haben ja auch eine Geschichte miteinander so ein bisschen, aber dass sie hier eingegriffen haben, war für mich dann doch überraschend, aber irgendwie hat es dann auch gepasst und die haben sich nach draußen geprügelt. Ja, das sollte das Ende, Anfang vom Ende sein für Cassidy.
Ja, da war halt Cassidy allein, wobei ich sagen muss, von Lucha Brothers, dieser erste Kick, wo halt, ich bring die Namen immer durcheinander.
Pentagon Junior und Phoenix.
Genau, und Junior ist halt erstmal zum Ring gelaufen, an den Seilen dann zurückgeschwungen und dann direkt Switching Music. Das sah so krachend gut aus. Ich glaube halt, die werden eine Fehde haben mit dem Best Friends, wird es dann länger sein. Orange Cassidy war halt erstmals richtig alleine. Und da hatte er dann einfach Probleme. Also das war dann quasi Anfang von Ende.
Ja, am Ende gab es den Brutalizer, der super gut angesetzt war. Und letzten Endes führte das dann auch zum Sieg. Aber ich finde, man hat hier wirklich alles richtig gemacht. Also ich war hellauf begeistert. Aber, jetzt kommt's.
Ja, ich wollte mich kurz dich fragen. Ich fand, der Brutalizer ist halt schon ein mieser Move, der ist sehr over. Aber Cassidy hat für mich ein bisschen zu schnell getappt.
Ja, der war einfach schon fertig. Also der Brutalizer ist ein Hammer-Move, der ja auch schon in den letzten Monaten richtig gut verkauft wurde. Klar, den Kenny Omega länger durchgehalten, aber man hat ja auch nicht mit so einem Match. Ich fand's richtig. Also ich fand's gut, dass er da relativ schnell aufgegeben hat. Der musste sich da nicht noch rauskämpfen. Der war einfach fertig. Und er hat aber.
Ja, du hast halt Pack weiter gepusht. Ja,
und er hat gezeigt, dass er trotzdem ein guter Wrestler ist. Und ich finde, man hat alles richtig gemacht. Und ich muss sagen, und jetzt oute ich mich mal endgültig als Super-Nerd. Ich hatte das erste Mal seit langer, langer Zeit wirklich, wirklich Gänsehaut beim Wrestling wieder. Das ist krass.
Ja, und vor allen Dingen so, wahrscheinlich so wie ich, einfach so ein gewisses Lächeln auf den Lippen.
Wahrscheinlich.
Also das hatte ich wirklich bei dem Gucken einfach irgendwann, ich merkte so, mein Wangen so, oh, ich bin ja die ganze Zeit am Grinsen. Ich fand das super. Also man hat das toll gemacht. Vor allen Dingen ist es halt jetzt etwas einfach, ja, Orange Cassidy, du nimmst ihn halt jetzt nicht nur als diesen super coolen Charakter war, den du halt abfeiern kannst oder wo du halt als Crowd einfach Spaß haben kannst, während er da ist, sondern auch, dass du weißt, er kann eigentlich mehr und dass man das hoffentlich jetzt nicht zu schnell wieder zeigt, sondern halt eher so aufbaut nach und nach, dass er immer mehr zeigen kann, was für ein Wrestler er ist.
Das ist richtig. Wer hätte gedacht, dass das Match weit über 10 Minuten dauert? Also ich glaube, 13 Minuten waren es letzten Endes.
Ja.
Wahnsinn. Also tolles Match, hat alles richtig gemacht. Ich bin begeistert. Ich war wirklich begeistert. Weiter ging es dann in der Show nochmal mit der Werbung nochmal für Blood and Guts. Den Rest wisst ihr, kennt ihr, der Krieg beginnt. Ja, die AEW-Version der Wargames. Ich habe vorhin schon mal gefragt, du hast zwischendrin jetzt nochmal Cody und MJF in den Ring, in den Käfig geworfen. Ich rechne ja immer noch damit, dass es der Inner Circle sein wird, aber warten wir einfach.
Ja, du kannst so alles machen. Du kannst, wenn der Käfig die ganze Zeit da stehen sollte, kannst du genauso gut auch einen Dark Order gegen SAU machen. Plus halt Colt Cabana dazu. 4 gegen 4.
Ja, mag sein, aber ich glaube nicht, dass man so viele Matches dann annimmt. Meinst du, dass man nur Matches an dem Tag in dem Käfig haben wird? Na, wer weiß.
Wir werden es sehen, aber es gibt auf jeden Fall mehrere Konstellationen, die halt möglich sind. In der Circle natürlich, ganz klar, stehen auch ganz oben auf der Liste. Aber da gucken wir mal. Ist auf jeden Fall etwas, worauf eben jetzt durch die Werbung ich schon Bock habe. Also ich bin schon gespannt, wo führt denn jetzt die Reise des der nächsten Ausgaben hin?
Du hast Bock darauf? Ich hatte auch Bock auf den Main Event, der ja auch über lange Zeit richtig gut aufgebaut wurde. Ich persönlich fand, gerade in den letzten Wochen hat man es wieder schwer gehabt, aber mit der letzten Show hat man wieder alles reingeholt. Und ich war heiß auf dem Main Event. Jon Moxley gegen Le Champion, Chris Jericho, der begleitet wurde von Santana und Ortiz.
Und einem Chor.
Und das war auch ein schöner Moment. You are beautiful on the inside. You are innocence personified. I will track you down.
Was? Ich möchte dich jetzt mal kurz bei deinem Engelsgesang unterbrechen. Und zwar, ich hatte da extra meiner Frau gesagt, hey, jetzt guck mal hin, die singen den Theme mit, die haben sich das angewöhnt, das ist total cool. Ja. Ich drehe das voll auf, plötzlich singt ein Chor und ich sag nur leise, oh scheiße, die werden jetzt doch nicht mitsingen.
Doch, die haben.
Und die haben das halt so gemacht, der Chor war super, also die haben das auch gut gesungen. Was ich halt gut fand, dass sie halt danach den richtigen Theme gespielt haben. Dass sie ihn nicht dazu haben rauskommen lassen, sondern erstmal das zur Einstimmung. Dann kam der richtige Theme. Aber das hat halt auch wieder dieses. So Special Entrances sind halt für mich wichtig. Gerade wenn es halt sich groß anfühlen muss. Hier war es der Fall. Ich fand auch, Jon Moxley hatte einen unfassbar geilen Entrance, weil er außerhalb der Halle zu sehen war und dann erst in die Halle kam.
Genau, das wollte ich auch noch ansprechen. Der stand wirklich vor der Halle, an der Straße noch und da ging es los. Dann ging das Team schon los. Man hat es ja gesehen. Geiler Moment, wie er in die Halle läuft. Dann sieht man von weitem schon die Tür, wo es in die Halle kommt, wo das Publikum schon ist. Geht durchs Publikum. Auch ein geiler Moment. Also da, die Entrances der beiden, die waren fantastisch. Die waren auf jeden Fall Main Event würdig. Das war richtig gut. Und ja, und in Le Champion Chris Jericho auch mit seiner Stacheljacke, die ja auch eine große Geschichte noch gespielt hat, mit den Augen, da kommen wir auch später nochmal dazu. Die Wunde, die er sich bei der Aktion jetzt in der letzten Woche zugezogen hat, hat man auch noch gesehen irgendwie. Da waren beide im Ring, wurden angekündigt und es gab den direkt erstmal einen Brawl ins Publikum und nach draußen.
Ein verdammt guten Brawl, also sehr, sehr intensiv. Man hat halt vor allen Dingen so Absperrungen, Stangen genommen, halt den Gegner so verletzt und es ging halt darüber, da ging es die Treppe noch hoch, wieder runter, also wirklich komplett ins Publikum rein. Es gab dann einen super schönen Moment, wo meine Frau richtig gelacht hat, einfach nur sagte, das ist so cool. Und zwar, was du anfangs nicht gesehen hast, du hast nur gesehen, dass die Kamera gewackelt hat, als die Moxley gezeigt hat, und du erst im Nachgang gesehen hast, dass Chris Jericho sich die Kamera geschnappt hat und ihn gefilmt hat und dann den Mittelfinger gezeigt hat. Den Mittelfinger sehen wir übrigens sehr oft in diesem Match. Ich fand das toll und du hast vor allen Dingen am Anfang direkt gemerkt, es geht ab wie die Feuerwehr und die beiden haben halt auch richtig Bock.
Ich muss persönlich sagen, klar, der Anfang war super, es war ein guter Brawl draußen. Ich war, also auch das Gitter wurde ja geworfen, Schlag gegen Eckpfosten und so weiter. Ich war ein bisschen übersättigt so zu dem Zeitpunkt jetzt einfach, weil der Moment davor so groß war. Ich habe auch jetzt nicht ein groß anderes Match jetzt erwartet, als es war. Das Match war gut, so, aber wir hatten deutlich stärkere Matches auf der Karte, um schon mal das vorwegzunehmen. Aber es hat auch irgendwie zu den beiden gepasst. Jericho ist halt jetzt auch nicht mehr der er mal war im Ring, aber der kann immer noch super gut Geschichten erzählen und an Jon Moxley sowieso. Und ich.
Aber. Ich. Moment mal, ich grätsch da jetzt mal rein. Nee, ich grätsch da jetzt
rein. Halt rein. Du kannst reingrätschen, weil du andere Meinung
genau
bist.
Ja, ich finde, dass genau dieser Start sehr, sehr wichtig war, weil eben du hattest vorher so viele Matches, wo du als Fan richtig emotional drin warst und meistens hast du dann, dass dann wirklich die Luft raus ist. Ich glaube, hätten sie einen normalen Start im Ring gemacht und auch im Ring wären sie im Ring geblieben, ich glaube, dann hätte die Crowd es viel, viel schwerer gehabt, reinzukommen in dieses Match. Aber dadurch, dass es halt direkt in die Crowd kam und dann halt gerade auch so Aktionen wie von Jericho mit der Kamera oder dass halt dieses eine Plakat sich einfach umhängt und die Barrikade wirft und Co. Das hatte mich dann gepackt, weil bei mir ging es wirklich so, als das Match losging, dachte ich so, erstmal reinkommen, aber dann haben die es geschafft. Mein anschließend im Ring war es dann halt wirklich so ein, war ein souveränes Match, nichts Besonderes, aber zumindest haben sie mich anfangs gekriegt und das war sehr wichtig.
Ja, also ich will das jetzt auch nicht niedermachen, das war auf jeden Fall gut, das hat auch zu den beiden gepasst. Ich glaube aber auch, dass die Stimmung nicht ganz so krass war wie beim Tag Team Match oder auch beim Orange Cassidy Match zuvor. Also das hat man schon gemerkt, da haben sie es ein bisschen schwerer gehabt. Klar, die worken anders, die haben einen langsameren Stil auch irgendwie gezeigt. Viele Tritte, viele Schläge.
Einfach unspektakulär.
Ja, unspektakulär.
Muss man halt einfach so ehrlich sagen. Das ist halt einfach eine andere Art. Wrestling. Im Moment zieht sich das durch die ganze Karte, dass eigentlich jedes Match war anders. Also es gibt eigentlich kein Match, was halt genau wie ein anderes war. Was ich sehr gut finde im Übrigen beim Pay-Per-View. Hier war es halt wirklich ein deutlich langsameres Match, brutaleres war es, ja, brutales Match war es auch. Ich glaube aber auch, dass die beiden das Problem hatten, dass Moxley wurde irgendwann gegen diesen Ringpfosten geschleudert und der ist da wirklich mit dem Kopf gegengeknallt und hat sich einen Cut zugezogen. Und ich glaube, sein Problem war halt, dass dieser Cut, der hat richtig gesuppt, also geblutet wie sonst was, das war auch ein tiefer Cut, aber genau unterhalb der Augenklappe. Und die durfte er ja nicht abnehmen wegen der Storyline, weil das ist später noch wichtig. Und ich glaube schon, dass das eine Behinderung war, weil wenn dir die ganze Zeit Blut ins Auge läuft oder nach unten läuft, ich glaube, das macht es dir deutlich schwerer, normal zu
wrestlen. Das kann auf jeden Fall sein. Gesuppt ist eines deiner Lieblingsworte, glaube ich.
Ja.
Aber es gab ja schon.
Ja, aber ist ja so. Also,
aber es gab auch ein paar Aktionen, mit denen man gerechnet hat. Also den Lion-Tamer oder beziehungsweise Walls of Jericho-Ansatz, der in den Heel-Lock geendet ist. Das war ganz, ganz geil. Und es gab auch Dives und sowas, wie man es auch so kennt. Irgendwann, es waren ja nicht nur Santana und Ortiz, die am Anfang immer auch versucht haben einzugreifen. Irgendwann war dann auch ein Jack Hager im Ring.
Ja, der hat dann auch einen schönen Schlag dann Moxley verpasst und dann kam halt der Auftritt von, ich vergesse den Namen,
Aubrey Edwards,
Namen Gedächtnis
wie der heimliche Dankeschön. Star von AEW, ich sag's nochmal, unter riesigem Jubel schickt sie den Inner Circle weg vom Ring.
Mit einer Drehung vorher.
Der besten Drehung überhaupt. Also, die macht nicht diese komische Handdrehung, sondern diese Drehung war super. Aubrey Edwards, gut, wir feiern sie vielleicht auch ein bisschen zu sehr ab, aber
nein, oder? Das ist nicht zu sehr feiern, sondern du musst halt bedenken, Wrestling soll ja auch Spaß machen. Und wenn du einfach schaust, wie die Reaktionen in der Halle sind, es macht halt Spaß. Das ist einfach ein Part davon, der super passt. Und vor allen Dingen ist es auch noch eine Ringrichterin, die ja beispielsweise halt, ja, nicht nur halt Spaß macht. Ich sag die ganze Zeit halt, ist ja furchtbar. Entschuldigung, liebe Hörer. Sondern vor allen Dingen auch eine gewisse Autorität und Charakter ausstrahlt. Das wird zum Beispiel später wichtig, weil Chris Jericho geht sie zum Beispiel an, wo du denkst, ja, warte mal, vielleicht will er eine DQ, aber sie hat halt dieses Standing, dass sie halt eine der bekannteren Ringrichterinnen ist, dass sie sagt, nee, brauchst du gar nicht erst machen. Sie gibt Kontra, aber DQ kriegst du von mir nicht. Das fand ich sehr wichtig.
Ja, das hat sie auch klar gemacht und hat dann auch ganz klar den Inner Circle vom Ring geschickt, ist dazu rausgegangen und hinter ihrem Rücken kam ein Sammy Guevara, das hat ja auch wieder super gepasst. Mit dem Gürtel schlägt er John Moxley nieder. Und dann dachte man schon, könnte es das gewesen sein? Aber nein, es gab den Kickout. Es gab dann auch den Kickout und dann war Sammy auch erstmal weg wieder und ja, ein Schlagabtausch im Ring, dieses Slugfest, wie man so mag, aber es endete mit einer Ohrfeige, mit einer richtig knalligen Ohrfeige von Jon Moxley, das war auch ganz, ganz geil. Aber Jericho hat dann ja auf das, ich nenne es jetzt mal gute oder in Anführungsstrichen gesunde Auge, das hast du ja schon ein bisschen angedeutet, gedrückt und dann nochmal getreten gegens Auge. Es gab ein Hin und Her, es gab den Paradigm Shift. Und plötzlich nimmt sich ein Jon Moxley, nimmt sich die Augenklappe ab.
Ja, das war halt quasi taktieren, also auf beiden Seiten. Erstmal Jericho hat halt ihn versucht, in Anführungszeichen blind zu machen, hat auch gesagt, na, wie ist es zu kämpfen, wenn du nichts sehen kannst? Hatte erstmal die Oberhand und dann gab es halt einfach den Moment, womit halt Jericho nicht gerechnet hat, eben, dass halt das andere Auge fit ist. Er hat es abgenommen, also nicht das Auge abgenommen, sondern die
Kappe. Das Auge ist gut, er hat es aber rausgenommen.
Und das war dann halt einfach dann auch Finish. Das war, er hat Jericho dadurch komplett überrascht, seinen Schlachtplan halt zerstreut und hat dann sich einfach dadurch durch den Paradigm Shift,
der zweite, den er nach der Entfernung der Augenklappe angesetzt hatte. Und der führte zum Sieg. Ich fand Jon Moxley mit der Augenklappe ja super. Ich finde es ein bisschen schade, dass die weg ist. Oder wie geht's dir?
Ich fand es anfangs cool. Das Problem ist einfach nur, wenn es halt immer wieder verrutscht. Und du hast auch in diesem Match gesehen, wie oft er darauf bedacht war, diese Augenklappe zu richten. Auch weil der Rand die ganze Zeit an diesen Cut gerieben hat. Bin ich ganz froh, dass es jetzt weg ist. Und im Übrigen, es war, wenn ich jetzt das richtig in Erinnerung habe oder mich jetzt nicht vertue, es war doch jetzt der erste Heavyweight- bzw. World Championship-Wechsel, den es bei AEW gab, oder?
Genau, klar. Jericho war der erste Champion, der hat seinen Gürtel jetzt an Jon Moxley verloren nach 22 Minuten in einem guten Match, sicherlich nicht das Match des Abends, aber es hat zu den beiden auch irgendwie gepasst. Und ein Jon Moxley hat jetzt die Augenklappe ausgetauscht gegen den Gürtel und gegen ein neues Shirt, was schon parat war. Und
stimmt.
Wie findest du das? Wie findest du jetzt den Titelwechsel? Kommt ja, also ich habe ja eigentlich damit gerechnet, dass Jericho den Gürtel erstmal behält. Wie findest du es?
Ich finde einen Titelwechsel nicht verkehrt. Moxley hat auf jeden Fall vom Standing her genug bei den Fans drin, dass man ihnen halt den Titel geben kann. Was allerdings mein Gedankengang dabei ehrlich gesagt war, Ist das jetzt so klug, wenn der erste Titelträger ein ehemaliger WWE-Wrestler ist und jetzt der erste, der ihn den Titel abnimmt, also der zweite Champion in der Geschichte von AEW, ist auch ein Ex-WWEler?
Das schon.
Da muss man halt bedenken, also das kann halt nicht ewig gehen, aber es ist auf jeden Fall jetzt so, dass wir jetzt mal einen Face-Champ haben. Ich weiß auch nicht, ob man Moxley den Titel jetzt ewig behalten lässt oder ob nicht Jericho den wieder durch den Inner Circle oder dank die Hilfe durch den Inner Circle wieder kriegt, weil er kriegt ja sein Rematch auf jeden Fall. Da kann man mal gucken. Ich finde, vom Standing her ist es von Moxley absolut okay. Es gab auf jeden Fall einen großen Pop, die Halle hat es gefeiert. Anschließend gab es noch eine Rede von Moxley, die ein bisschen schlecht war.
Naja, es war erstmal war es eine typische Babyface-Promo so ein bisschen. Ja, hier, wir haben euch versprochen, wir bringen das Pro-Wrestling zurück zu den Leuten, da wo es hingehört, ihr habt es verdient, ihr habt uns geholfen. Ist ja auch richtig so, kann man mal auch mal sagen.
Genau, aber das kann man ja einmal sagen. Das Problem ist halt nur, wenn du halt das dritte Mal, also du hast halt drei Aussagen nacheinander und die dritte Aussage ist genau dieselbe wie die erste und die zweite. Da hast du auch bei der Crowd mehr vorhin so, ja, komm, wir jubeln und applaudieren mal kurz, des anstandshalber. Aber das eigentlich hätte ich mehr erwartet. Du hast auch gemerkt, dass Moxley war vielleicht einfach auch komplett durch nach dem Match. Ging kurz die Musik an. Er meinte so, was ist denn hier los?
Hey, what the fuck?
und dann kam eigentlich der Part, ich glaube einfach, das war das Wichtigste an der Promo, dass er halt sagt, wegen, ja, egal, wen ihr gegen mich stellt, ich verteidige den. Kommt nur alle. Also, dass er halt wieder diesen Kämpfercharakter hat. Diese Aussage musste einfach noch rauskommen. Das war halt schon wichtig. Aber eigentlich war die Promo danach, ganz ehrlich, die hättest du auch eigentlich weglassen können.
Die hättest du auch weglassen können, klar. Aber ich fand es okay, dass man es so gemacht hat. Und er ist auch durchs Publikum wieder raus. Du hast gesagt, auch ein ehemaliger WWEler. Aber das sind für mich beides hier, ja klar, haben die lange bei der WWE gekämpft. Aber trotzdem sind die ganz anders als zu WWE-Zeiten. Wir haben auch die Fehde. Die hatten ja beide auch, wie du dich erinnerst, eine Fehde in der WWE gegeneinander, die man schon irgendwie fast vergessen hatte. Ich erinnere mich noch an Mitch, die Pflanze. Dank Olaf, da habe ich wieder zurückdenken.
Schreckliches Match.
Mussten. Die Pflanze war cool. Aber so, das ist ja eine ganz andere Charaktere irgendwie. Also für mich ist es nicht so. Aber klar, beim auf dem Papier ist es schon auch ein bisschen so. Was glaubst du, wie geht's weiter? Du hast gerade angedeutet, vielleicht wieder ein Rückmatch, vielleicht wechselt er wieder hin und her. Wer könnte sonst noch in Frage kommen, um den World Title anzutreten? Glaubst du, die Fehde ist vorbei oder die geht? Oder?
Nein. Also die ist noch nicht vorbei. Das wird schon so sein, dass es erstmal ein Rematch gibt. Ich weiß nicht, ob. Ich glaube sogar irgendwie, dass es einen Titelwechsel nochmal gibt zwischen den beiden. Dann mal gucken. Also eigentlich würde ich sagen, vom Logischen her müsste eigentlich ein Cody mal nachrücken oder MJF eigentlich, ja, vielleicht sogar ein MJF, aber das würde auch nicht so richtig passen. Wenn ich momentan ein bisschen sehe in diesen Gefilden, womit man nicht unbedingt rechnet, ist so ein Pack.
Auch jemand,
weil der genau. Hat halt schon eine Rekordzahl, beziehungsweise ein Rekord, wie nennt man das in Deutsch, eine Statistik, die halt sich schon sehr gut liest und er wird immer weiter gepusht und hat ein gewisses Standing. Warum denn nicht?
Ja, Pack haben wir ja schon gesehen gegen einen Jon Moxley, aber das ist noch nicht zu Ende erzählt. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen kann. Ich glaube, die Geschichte mit Jericho wird noch und muss noch ein bisschen weitergehen. Und ein Cody können wir erstmal außen vor nehmen. Der darf ja nicht mehr um den World Title antreten.
Genau,
deswegen. Der hat ja das Recht verloren damals, als der MJF ihn hintergangen hat. Also spannend, wie es weitergeht. Ich bin gespannt und ich werde auf jeden Fall nächste Dynamite-Episode einschalten. Ich bin gehypt nach diesem Großereignis. Also das war schon Wahnsinn. Das hat echt wahnsinnig Spaß gemacht. Siehst du einen Unterschied zu den Events davor? Full Gear, All In, All Out und so? Hat sich das die Veränderung ein bisschen mitbekommen? Also siehst du auch ein bisschen Veränderung, so wie ich das tue?
Es ist deutlich mehr Storytelling in den Matches selber drin. Also du merkst halt, dass man in der Zwischenzeit jetzt die Zeit hatte, um die Fäden aufzubauen und vor allen Dingen Charakteren ein bisschen mehr Hintergrund zu geben. Und das nutzt man halt aus. Ich würde halt wirklich sagen, das war ein so richtiger Storytelling-Pay-Per-View. Also zumindest in vielen Matches, nicht in allen. Und was ich sehr gut fand, was mir bei den letzten Pay-Per-Views ein bisschen abhanden ging, dass sich jedes Match wirklich anders angefühlt hat. Also das hatte ich schon vorhin gesagt, aber das meine ich auch wirklich als etwas, was für mich herausragend ist, wenn ich ein Pay-Per-View habe, wo ich eigentlich sagen kann, ja, das erste Match war halt so, das zweite Match war so, das dritte Match war so, aber eigentlich war halt keines wie das andere. Also ich hatte halt nirgendwo das Gefühl, ja, der wiederholt sich was, sondern jedes stand für sich und dadurch hatte ich einen sehr abwechslungsreichen, ja nicht abends, sondern morgen, ich habe es morgens angeschaut, aber eine abwechslungsreiche 3,5 Stunden.
Auf jeden Fall. Wir sind ja mit Revolution, das ist ja der erste Pay-Per-View des Jahres für AEW, der erste Pay-Per-View des Jahrzehnts für AEW. Ich finde, man kann da so gewisse Trends, man so gewisse Ziele irgendwie erkennen. Ich finde, AEW hat sich jetzt, hat viel in den letzten Monaten klar ausprobieren müssen. Irgendwie habe ich das Gefühl in den letzten Wochen und hier ganz besonders nach Revolution, nach dem Pay-Per-View, dass man sich da irgendwie gefunden hat. Man weiß jetzt, was AEW irgendwie so insgesamt ist. Das sind in den letzten Wochen stringent erzählte Geschichten, die hier größtenteils zu einem Ende gefunden haben oder zumindest zu einem Highlight gefunden haben. Man hat super, so wie man das Wrestling liebt, aufgebaut alles. Also ich erkenne da schon, dass AEW sich wohl jetzt auch wirklich gefunden hat. Und man weiß jetzt, was man erwartet. Und ich bin Fan. Ich kann jetzt, wenn ihr sagt, hier, bejubelt AEW ja so, weil ihr AEW-Fanboys seid, sage ich, okay, bin ich. What else?
Ja, nee, geht's mir ähnlich. Also ich würde es auch nicht so sagen, ja, WWE-Hater und AEW-Fanboy, sondern wir sind ja in erster Linie Wrestling-Fans und ich habe als Wrestling-Fan einfach verdammt viel Spaß momentan bei AEW. Ich habe halt wirklich, so wie du halt sagst, dieses Serienformat quasi, eine Geschichten, die immer weitergeführt werden, die halt auch wirklich eine Entwicklung haben. Und jetzt der Pay-Per-View fühlte sich auch wirklich so an, dass jetzt diese Storylines, die man vorher aufgebaut hatte, einen Peak hatten, einen Ausschlag. Es gab einen Grund, warum es halt diesen Pay-Per-View gab oder dass es halt diese Match-Ansetzung gab. Die hatten dann eine Wendung zur Folge oder eine Weiterentwicklung in der Storyline oder ein Ende. Das passte, außer bei den Frauen, da fehlt es mir halt noch. Aber ansonsten war das halt überall da. Und ich habe auch das Gefühl, dass AEW hat es so ein bisschen so seinen Flow gefunden. Gerade, ja, man muss auch sagen, dieses Storytelling, das nimmt immer mehr Bedeutung ein. Ich glaube, das hat man sehr gut analysiert, dass die Fans sagten, wrestlerisch alles super, auch geile Spots, aber wir brauchen halt mehr und dass man halt genau diese Zeit jetzt genutzt hat, der letzten Wochen und Monate, genau daran zu schüren und zu arbeiten. Und AEW ist auf einem verdammt guten Weg. Also ich habe wirklich Spaß gehabt an diesem Pay-Per-View und nicht nur dabei, sondern auch an den letzten Dynamite-Folgen, gebe ich ehrlich zu.
Dann kommen wir doch jetzt zu unserer Bananenwertung, lieber Kai, lieber Chris. Was glaubt ihr, wie viele Bananen, also maximal 1 bis 8, wie viele Bananen gibst du Revolution?
Ja, wir diskutieren gerade intern noch miteinander.
Das kenne ich, das
kriege ich mir. Ich schwanke zwischen, also eine Kommazahl gibt es ja nicht, aber ich würde halt schwanken zwischen 6 und 7. 8 ist es nicht. Ich glaube aber schon, dass AEW, wenn die gerade die Women's Division ein bisschen anders machen und da noch mehr Hintergrund bei allen Wrestlern ist, dass da halt wirklich irgendwann mal ein Achter kommen könnte. Aber ich würde mal sagen, zwischen 6 und 7 bin ich auf jeden Fall. Ich habe meinen Spaß gehabt. Sagen wir eher 7.
Da es keine halben Bananen gibt, wie ich jetzt gerade gelernt habe, würde ich sogar auch 7 geben. Ich würde auch 7 geben. Das war wirklich ein toller Pay-Per-View, hat Spaß gemacht. Sicherlich ist noch Luft nach oben, gerade was so einige Matches angeht. Aber so allein, ich brauche kein nicht 5-Sterne-Matches auf einer Card. Ich brauche auch ein bisschen Abwechslung. So muss das sein, so macht das Spaß. Also ich bin begeistert, ich finde es super und ich gebe 7 Bananen von 8 auf jeden Fall. Ja, lieber.
Amen.
Ja? Amen. 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 Das hat jemand das Amen gesprochen. Das war ein großartiger Pay-Per-View. Schön, dass wir drei das hier gemacht haben, Chris und Kai. ja, das war auch die Episode 299. Ich habe es am Anfang schon mal gesagt, die Episode Headlock 300. Die Folge 300 steht vor der Tür. Es wird ein Fragen-Podcast, werden wir uns in Teams aufteilen. Ihr zwei zusammen mit David, es gibt niemanden, mit dem ich lieber talke als mit David. Das habt ihr zwei auf jeden Fall, das Glück, mit David talken zu dürfen. Da freut ihr euch wahrscheinlich schon drauf.
Ja, super cooler Typ, ganz nett.
Und ich als Olaf Bleich darf mit dem Shaggy, das ist ja eh der Lieblingspodcaster von allen, talken. Das ist, also schöner geht's gar nicht. Da bin ich sehr, sehr froh auf jeden Fall. Das werdet ihr die nächste Woche hören. Ich darf nochmal auf die Karat-Preview hinweisen. Die gibt's exklusiv aktuell bei Patreon und Steady. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, macht das. Ihr könnt sie aber auch im Free-Bereich bald hören. Aber wie gesagt, beim Unterstützen, da hilft uns immer bei unserer Arbeit sehr, sehr gerne. Und da habt ihr über 250 exklusive Formate, die euch anhören könnt. Mit ganz, ganz vielen tollen Sachen wie den Helden aus der zweiten Reihe, 2x5s, Match of the Week und so weiter. Und da kommt jetzt auch nächste Woche das erste Mal das Interview mit Jesse Gabbert, der Alpha Female, dass der großartige Shaggy mit ihr geführt hat. Das hört rein, es lohnt sich auf jeden Fall. Die macht ja jetzt ihre eigene Liga auch bald. Also sehr interessant. Auch eine sehr traurige Lebensgeschichte, die sie hat. Und hat es geschafft, quasi von der Straße zurückzukommen. Und da hat sie es auch nicht immer einfach gehabt. Also ganz, ganz tolle, nette Frau. Da hört auf jeden Fall auch mal rein. Mir hat es Spaß gemacht. Und lieber Kai, lieber Chris, euch beiden gehören heute die Schlussworte. Ich sage jetzt schon mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ich bin euer Olaf Bleich gewesen. Bis bald.
Ich sage einfach nur Tschüss. Ich auch. Tschüss.
Tschüss. Und ich muss doch noch mal was sagen. Ich komme ja nie dazu, weil ich immer von den anderen, die anderen machen sich immer lustig über meine Körpergröße. Ich möchte jetzt auch mal was dazu sagen. Ja, ich bin sehr, sehr klein. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.